Ich muss eine Anmoderation machen. Ich hasse das.
Ja?
Ja.
Ach, ich kann das auch übernehmen.
Geil, mach mal.
Ja?
Finde ich mega.
Okay,
willst du deine eigene Anmoderation lesen?
Ja, das können wir machen. Wenn du sie mir gibst, dann lese ich sie. Dann bin ich auch nicht so überfordert.
Fisch läuft bei dir. Letzte Woche im Internet XXL. Der Interview- und Popculture-Podcast mit Dora. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the
answer, Swag. Im niedersächsischen Hameln geboren, danach mehrmals umgezogen und letztendlich in Berlin gelandet. Dort ist eine Menge passiert und seither ist er Rapper, Podcaster, Katzendaddy und seit kurzem auch Riemenfisch. Für Zwei-Zimmer-Küche-Club und einen Eintrag auf dem Index der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hat es auch gereicht. Darüber quatschen wir gleich. Die Rede ist natürlich von Crystal F. Herzlich willkommen. Hallo.
Mega, das ist, glaube ich, das bisher coolste Intro dieses Podcasts. Schön, dass du da bist. Hi.
Hi, na?
Jetzt muss man sagen, das ist ein total interessanter Prozess hier für mich, weil wir kennen uns eigentlich nur privat.
Ja.
Ich kenne dich einfach als Hauke, du bist ja der Kumpel, man sieht sich ab und zu, man raucht mal ein. Also jetzt haben wir uns eine Weile nicht gesehen, aber so vor ein paar Jahren, wir haben uns immer nur im privaten Kontext gesehen und nie wirklich arbeitsrelated oder Sachen, die mit deiner Musik zu tun haben, außer... Ich bin einmal auf ein Konzert von dir gegangen.
Tatsächlich?
Ein Rough Fiction Konzert. Ja, da habt ihr in Berlin gespielt.
Ach.
Und da sind wir in so einer kleinen Freundesgruppe da hingegangen. Und ich war schock. Über die, und das war mir natürlich schon ein bisschen klar, die Hauke als Homie beim Rauchen versus auch Rough Fiction und die Fanbase und das Genre und was da für Menschen sind, gar nicht negativ gemeint, aber es ist wirklich einfach so jenseits meiner Bubble, was da passiert.
Ja, ja, voll.
Und das war crazy.
Ja, das geht vielen Leuten so. Also ich glaube auch, viele Leute haben gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da immer so passiert. Aber ja, eigentlich muss man uns live sehen, um zu verstehen, was dann so dahinter hängt und was das eigentlich so ausmacht und dass es nicht immer nur um jetzt oberflächlich die Provokation oder die Texte geht, sondern dass es eigentlich ein großes Ganzes gibt. Aber das jemandem zu erklären, ist ein bisschen schwierig auf kurze Minuten. Und ich bin ja gut in Understatement. So, ich mache ja immer nie so ein großes Ding daraus, was ich mache und so. Und deswegen finde ich es auch immer ganz schön, wenn Leute mich dann auf der Arbeit besuchen und dann auch mal sehen, so, ah, stimmt, ja.
It's a thing. Nee, auf jeden Fall. Und als ich dann quasi mich heute mit eben nicht dir privat, was möchte Hauke heute trinken, wenn er vorbeikommt, sondern irgendwie mit dir arbeitsmäßig beschäftigt habe, habe ich festgestellt, du, läuft bei dir, geht was. So die Streams, it's quite impressive.
Ja, es wächst nach und nach, ne? Also es ist tatsächlich ein schöner Prozess jetzt so langsam über die Jahre und ich lebe ja jetzt auch von Musik seit 2 Jahren komplett und es ist für mich trotzdem jeden Tag immer noch irgendwie was total Besonderes, wo ich immer noch gar nicht so richtig weiß, ist das jetzt wirklich so? Aber ja, tatsächlich läuft es irgendwie seit ein paar Jahren und auch immer ein bisschen besser und ich habe das Gefühl, dass ja immer mehr Leute meine Musik hören und das ist schön.
Wir müssen uns an die Reihenfolge halten. das ist vielleicht nochmal wichtig für die HörerInnen, dass Dennis nicht da ist. Ich habe ihn ausnahmsweise nicht vergessen zu introducen, sondern eigentlich ist Dennis in diesem Podcast und Dennis ist der sagt, wie die Reihenfolge ist und die Sachen merkt, die ich mir nicht merken kann. Deswegen tatsächlich, wir beginnen mit der Rubrik immer erstmal einloggen.
Mhm. Erstmal einloggen.
In welchem Social Media bist du unterwegs? Erzähl uns was über dein Internet.
Also ich bin gefühlt seit der Pandemie gar nicht mehr ganz so viel auf Social Media unterwegs. Ich habe da irgendwie so einen krassen Cut für mich machen müssen, dass ich wirklich jedem entfolge, der mich irgendwie, mit dem ich an sich nicht so wirklich was zu tun habe und wo vielleicht auch der Content mich irgendwie auf irgendeine Art und Weise antriggern kann. Also das fängt an dabei, dass ich allen Rappern, die ich nicht kenne oder mag, entfolge, auch gar nicht, um jetzt irgendwie nochmal so mitzukriegen, was irgendjemand macht oder so, sondern bin da irgendwie komplett ausgestiegen und habe meine Welt ganz klein geschrieben irgendwie und ich bin auf Instagram bin ich viel unterwegs, das ist meine Hauptplattform. Ich habe mich jetzt vor ein paar Monaten auch bei TikTok angemeldet und probiere da irgendwie ein bisschen meinen Weg zu finden. Mhm. Fällt mir aber immer noch nicht ganz so leicht, muss ich sagen, aber hier und da habe ich schon mal was gemacht, aber es ist auf jeden Fall eine verrückte Plattform, weil unter anderem auch also Musical.ly damals noch war einer der Gründe, warum zum Beispiel auch Songs von uns plötzlich eine größere Reichweite erreicht haben, wo man dachte, okay, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil gerade diese beiden Techno-Remixe von Gras in der Luft und von Panzerband, die ja irgendwie jetzt bei, keine Ahnung, 26 10 Millionen oder so nur bei Spotify liegen, die sind halt unter anderem durch Musical.ly gepoppt, ohne dass wir jetzt was dafür gemacht haben, sondern die Community hat das gemacht und irgendwie hat das Universum das zusammengebracht und plötzlich haben viel mehr Leute irgendwie Songs von mir gehört und das ist verrückt, weil ich jetzt irgendwie ganz, ganz verrückter Weg gewesen jetzt die letzten Jahre.
Ich erinnere mich, wir haben damals ab und zu, wenn wir über deine Arbeit gesprochen haben, über Musik gesprochen haben, haben wir tatsächlich, das ist ja der Teil, der, das klingt komisch, aber der Teil, der mich oft mehr interessiert, ist dieser ganze Marketing-Industry-Schissel im Hintergrund. Baut man heutzutage, ich gehe davon aus, natürlich macht man das, aber wie baust du ein TikTok strategisch in den Release mit ein, obwohl du vielleicht keinen Bock hast, TikTok zu machen?
Ja, ich bin an dem Punkt gelandet, dass ich sage, ich mache eigentlich nur noch das, worauf ich Lust habe, was natürlich auch viel dann sagt, okay, dann mache ich es halt nicht, wenn ich nicht 100% sicher da bin, weil ich fühle mich stellenweise echt, also am Anfang, als ich mich auf TikTok angemeldet habe, war ich wirklich, diese App geht auf, sie ist laut, ich sehe irgendwelche Menschen, die ich nicht kenne oder die irgendwas machen, wo ich denke so, keine Ahnung. So, bestes Alter ist sehr, sehr junge Menschen. So, ich bin halt einfach kein 13- bis 18-Jähriger und wenn mir die ganze Zeit so sehr junge Menschen angezeigt werden, bin ich so, oh ja, weiß ich nicht. Mein Problem ist, ich verbringe viel zu wenig Zeit auf der Plattform, als dass ich wüsste, was ich da richtig machen kann. Ich frage jetzt mittlerweile so Freunde, wo ich merke, so, ah, das, was die machen, das ist cool. Und ich merke auch, dass TikTok mittlerweile sich entwickelt dazu, dass man Content liefern kann, der auch einfach nur so for fun ist, weil das ist, was mir voll hilft, dass ich einfach mal Kram raushauen kann, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss damit. Und ich finde langsam meinen Weg. Ich bin da unterwegs, aber ja, ich probiere halt vorher jetzt mittlerweile, ich habe es jetzt einmal gemacht bei Riemenfisch, also so richtig kann ich noch nicht drüber reden, aber ich versuche halt irgendwie einen TikTok vorher zu machen, wenn ich das Gefühl habe, der Song läuft und das ist ja immer, habe ich bei Instagram auch gemacht, wenn man Songs mal vorher zeigt und viel Reaktion drauf kriegt, dann ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen. Ich habe tatsächlich Glück, dass Fans und irgendwie die Community da selber aktiv ist und manchmal da witzige Sachen macht. Bei mir gehen manchmal Sachen viral und ich kriege davon gar nichts mit.
Ja.
Und irgendwie ein Ausschnitt aus einem Song von uns hat bei TikTok 6000 Songs oder so, 6000 Videos und ich habe das erst gar nicht mitgekriegt und Leute wissen auch gar nicht, dass der von mir ist oder der Song und das ist halt mittlerweile, das ist schon crazy.
Ich habe mich heute Morgen darüber unterhalten, es ging um Kevin Gates, Thinking With My Dick. Der Song ist 100 Jahre alt, also wirklich, der ist weiß ich nicht, wann er den released hat. Man merkt, glaube ich, auch am Language im Song ist jetzt nichts, was man 2022 vielleicht releasen würde. Und der ist tatsächlich nochmal gechartet. Der ist nochmal Top 100 gegangen wegen einem random Clip bei TikTok. Da steht so ein älterer, older, white Dude. Ich glaube, es ist eine Parade oder irgendwas. Und der singt den Song mit, Wort für Wort. Das ist ja unexpected. So, die kommen ja aus dem Song mit dem Typen im Video.
Klar.
Und plötzlich chartet der Typ wieder. Also völlig, völlig wild, was da passieren kann irgendwie.
Also das ist, also gerade als Musiker ist es wirklich krank zu sehen, was für einen Impact TikTok hat, weil als ich mich da angemeldet habe, war ich so, ey Leute, zeigt mir doch mal, wie TikTok geht. Und dann haben halt ein paar Leute Videos gemacht, unter anderem auch ein junges Mädchen, was mit einer Freundin unter der Brücke, haben die irgendwie abends gechillt und mit Jugendlichen und haben dann zu einem Song von mir Herzrasen getanzt und so geschaffelt. Und das hat jetzt irgendwie 1,3 Millionen Aufrufe oder so. Und dadurch sind die Streams bei Spotify halt auch deutlich höher gegangen, von irgendwie 1.500 am Tag auf 8.000, 9.000 am Tag. Und dann jetzt grundsätzlich, dadurch, dass der Algorithmus das gecheckt hat, teilt es auch noch mal ein bisschen mehr und so weiter. Und mehr Leute kennen den Song. Und jetzt läuft er halt irgendwie auf, weiß ich nicht, 3.000 oder 4.000 am Tag. Ist jetzt nicht die Welt, aber allein, also das ist schon ein krasser Ausbruch gewesen, einfach nur, weil jemand einen TikTok gemacht hat.
Damit wir Leute nicht fragen müssen, wie alt sie sind, fragen wir gerne Leute, was die erste Social-Media-Plattform, auf der du unterwegs warst.
Ich glaube, das war tatsächlich, ich bin ja in Nienburg aufgewachsen und da gab es Young Nienburg. Das war so ein lokales StudiVZ, noch weit vor StudiVZ. Ja. StudiVZ hat ja so lokale Communities irgendwie dann getötet. Aber tatsächlich war das ein großer, wichtiger Teil meiner Karriere tatsächlich, weil ich über dieses Young Nienburg Forum, da ging es dann auch um Hip-Hop Nienburg und damals habe ich mit 15, 16 oder so, also Hip-Hop war natürlich mein Leben und ich bin Hip-Hop sehr dankbar, jetzt ohne Spaß, also ich habe eine ganz andere Wertschätzung für die Kultur, die Sache, für Musik bekommen jetzt irgendwie die letzten Jahre und da ging es dann um lokalen Kram, den man gemacht hat und da habe ich Timo kennengelernt, der damals mit mir Rough Fiction gegründet hat, 2006 dann und er war der quasi der korrekte Deutsche, der sich um die Buchhaltung gekümmert hat und wir durften die wilden Künstler sein. Ich habe damals schon so ein bisschen künstlermäßig den Ton dann gegeben, einfach weil ich damals alles selber auch gemacht habe. Und irgendwann ist Timo ausgestiegen, weil wir, wie auch im Intro erzählt, wir hatten Probleme mit der Prüfstelle und wir hatten damals auch eine Unterlassungsklage vom Nettomarkt bekommen, weil wir ein Album rausbringen wollten, was Elektro Netto hieß, was Anspielung auf Bushido damals war, Elektro Ghetto. Und wir dachten so, mal gucken, wer uns frecher findet. Und dann war es tatsächlich Netto irgendwie nach... Nach 3 Tagen, als der Flyer online war, haben die uns eine 8.000 € Unterlassungsklage geschickt, weil wir natürlich auch dumm waren und das Corporate Design natürlich auch komplett nachgebaut haben. So. Aber ja, da waren dann halt so ein paar Sachen, die so 2010, 2011 waren, dass Timo, der damals gerade auch irgendwie ein Haus gebaut hat, der war dann so, ist mir alles ein bisschen zu heikel geworden und seitdem haben wir es dann selbst verwaltet irgendwie, genau. Aber darüber habe ich Timo kennengelernt und ohne Young Nemo keinen Raw Fiction tatsächlich.
Okay, cool. Das ist eine gute Story.
Guilty Pleasure.
Gibt es irgendwas, was du im Internet gerne konsumierst, wie immer, Disclaimer, außer Porn, was du deinen Freunden jetzt nicht einfach so schicken würdest?
Ich habe viele Sachen, die ich mir reinziehe, wo wahrscheinlich die meisten meiner Freunde einfach kein Interesse dran haben und es ist ein bisschen besser geworden, weil ich habe mich gerade zu der Zeit, wo man wirklich nur zu Hause saß und Corona-Quarantäne und irgendwie ich mich ja auch in meinem Leben so zurechtfinden musste, weil ich bin plötzlich nicht mehr arbeiten gegangen und habe nicht mehr gefühlt 3 Jobs gleichzeitig gemacht, sondern war so, ich bin hier, ich warte einmal im Monat, fahre ich nach Hannover oder wenn Corona es zulässt, fahre ich nach Hannover, mache ein paar Songs, gehe nach Hause und das war erstmal meine Arbeit und damit musste ich erstmal zurechtkommen.
Ja.
Und ich habe zum Beispiel angefangen, Warcraft 3 zu gucken, weil es...
Warcraft 3 gucken heißt, du guckst Menschen beim Spielen zu.
Ja, und das ist ja, guck mal, das Spiel ist irgendwie 17, 18, 19, 20 Jahre alt. Ich habe das selber gespielt, als ich ein Kind war. Und während Corona war es irgendwie so, wie gesagt, mein Leben hat sich da komplett auf links gedreht irgendwie. Yeah. Und ich brauchte irgendwie so eine richtig umhüllende Bubble. Ich brauchte so richtig Watte um mich herum und bloß nichts, was mich aufregt. Und das war ganz, ganz schlimm für mich, weil ich so super sensibel, was alles um mich herum war, anging. Und brauchte dann irgendwas, was halt so egal ist, dass es mich halt null aufregt.
Und Warcraft ist das dann geworden.
Und das ist halt, man, da gehen Spiele stellenweise 3-4 Stunden und du guckst einfach nur irgendwelchen Pixelfiguren dazu, die auch nicht mal gute Grafik, ja genau, und das ist halt wirklich nur Totschlagen, weil ich habe halt auch krasse, massive Schlafprobleme gehabt einfach. Also ging wirklich um Brieselung und da habe ich unter anderem das angefangen, was wahrscheinlich viele Leute nicht denken würden, eine meiner Lieblings-Netflix-Shows hat mit Cheerleadern zu tun. Also wenn du mir eine Cheerleader-Show auf Netflix vorlegst, count me in.
Okay.
Absolut. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich stehe auch auf so Sportkram halt, so Sportdokumentationen, so NFL-Filme oder so, ohne dass ich jetzt den Sport mag, aber ich mag irgendwie so Sportfilme.
Ja. Yeah.
Und keine Ahnung, ich finde das halt einfach wahnsinnig beeindruckend, wie junge Menschen da wirklich ihre komplette Fitness, ihr komplettes Leben, alles darauf ausrichten und dann ist es einfach vorbei nach dem College, weil es gibt keine, du hast ja keine Aussicht, außer du wirst Trainer oder du gehst halt zu einem NFL, NBA, irgendwas, aber dann ist es ja gar nicht mehr das, was du machst, weil Cheerleading ist ja Athletik, ist ja null mit hey, hey, so, weil die Choreos, die man sieht bei Cheers oder Cheerleading oder so, wirklich krank und auch körperlich, also größten Respekt vor jedem Cheerleader.
Stimmt, es ist ehrlich, es ist crazy.
Ich saß da wirklich mit angespannt sein und hoffentlich macht keiner, ne, wirklich. Ich habe die 2. Staffel von Cheers noch nicht gesehen, leider, aber ich heb mir die noch so ein bisschen auf, aber ich weiß, wenn ich einmal drin bin, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, aber Cheerleader-Serien, Mann, es gab das hier mit den Great White Sharks, ich war so drin. Ich habe mir danach noch die Choreos angeguckt auf YouTube und so.
Richtig mit noch Second Screen Experience, Parallelen, okay, cool, ja. I love it. Meine Freundin ist auch super deep drin in diesem Cheerleading-Ding, same thing, der Weg rein war randomly einfach mal die Doku auf Netflix angeklickt und seitdem drin.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich so irgendwie jetzt liegen verfolge oder so, mein Sport ist Skateboarden.
Ja.
Das habe ich seit 3-4 Jahren oder so auch wieder voll für mich entdeckt, dass ich es aber gucke. Ich fahre selten, weil ich einfach schlecht bin und Angst habe, mich zu verletzen. Aber es macht mir natürlich immer noch Spaß.
Ich frag mich immer, ne? Mir geht das genau wie dir. Nicht, dass ich skateboarden würde, aber die Idee zu skateboarden finde ich erstmal ganz sexy.
Mega, oder?
Aber ich habe so Angst, mich zu verletzen. Wie machen das Leute?
Ich habe keine Ahnung. Also ich war als Jugendlicher war ich schon auch, ich war nie der Mutigste, was sowas anging. Ich habe einmal was gemacht, bin auf die Fresse gefallen. Ach nee, lass ich lieber. Und ich war auch nie der Beste, aber ich war immer mit Herz bei den Sachen. Und ich bin immer sofort so vollkommen drin. Ich weiß auch nicht. Also ich bin heutzutage auch so, ach nee, komm, ey, ich guck dazu und ich habe natürlich die größte Bewunderung dafür. Yeah. Und ich denke auch absolut so, ich habe viele Nächte schon gehabt, wo ich dachte, oh Mann, wäre ich doch mal Rapper, wäre ich nicht Rapper geworden, sondern hätte ich Skaten vielleicht durchgezogen. Ja. Weil Skater sind ja wirklich die coolsten Menschen der Welt, absolut auf der ganzen Welt. Und denke dann irgendwann so, naja, ich bin ja Rapper geworden, das ist auch okay.
Das ist auch okay. Ne?
Da denke ich dann so, aber ich sehe mich da trotzdem irgendwie im Vergleich und dann denke ich so, Mann. Wie gut sind die? Aber ich schleiche mir meinen Weg so ein bisschen rein. Wir haben ja, ich habe mir einen Traum erfüllt. Wir haben eigene Decks gemacht mit Titus zusammen und haben die verkauft. Und ich kann mir so viele meiner Kindheitsträume über die Musik erfüllen, weil einfach Fans von mir halt einfach auch Bock auf diese Sachen haben. Und dann haben wir irgendwie 100 Skateboards von Titus produziert und die waren in einer Stunde weg. Und
mega.
Und ich weiß noch, als Kind war ich so, oh, es gibt halt nichts bei uns in Nienburg so zum Skaten und vielleicht sollte man mal so ein Magazin gründen oder irgendwas und so. Blödsinn, den man sich halt vorstellt. Aber dann dachte ich so, ah, ich bin nicht gut, aber wenn ich das durchziehe, dann könnte man vielleicht mich auch mal was fragen. Und das ist so eine meiner ersten Erinnerungen, wo ich dachte, wo mein Wunsch nach, hey, dann könnte man mich ja mal nach meiner Meinung fragen, Mann.
Geil.
Witziges Gespräch gerade. Wir reden über Dinge, über die ich noch nie geredet habe.
Wirklich? Ja, das ist auch mal schön.
Ja, voll schön.
Das finde ich gut. Wenn ich so Extremsportarten, ich weiß nicht, ob Skateboarden technically eine Extremsportart ist, aber wenn man sich so Clips anguckt und man guckt, ne, und die gucken da in diesen Pool rein und denken sich, fuck it, ich mach's einfach, ich finde es wirklich nicht in mir, wie ich an diesen Punkt käme.
Es gibt wirklich Sachen, die guckt man sich an und da ist man so, nee, das ist lebensmüde. Die Leute sind ja wirklich, das ist einfach vorbei. Das hat ja nichts, da ist einfach nur der Willen danach, es zu stehen und es auf vielleicht auf einem Video zu haben, aber danach war es ja das. Gehst nach Hause und denkst so, ja. Und das ist halt wirklich krass, weil es zwingt dich ja keiner. Es gibt dieses Video, wo Jaws irgendwie so eine 25-Stufen-Treppe in Lyon springt und alleine die Vorstellung 25 Stufen, also dieses Stufenset ist wirklich angsteinflößend, weil es übermenschlich aussieht. Und da gibt es Leute, die springen da runter und das Deck bricht, die Kugellager springt zur Seite weg oder irgendwie dann reißt es sich gefühlt auseinander und die können nichts anderes denken als nächstes Mal mache ich es besser. Und ich denke,
that's crazy, ja.
Ja, aber es ist, ich habe das nicht in mir. Da habe ich nicht den Killerinstinkt. Ich bin bei anderen Sachen, wo ich echt verbissen bin und das nachvollziehen kann. Aber was so Skaten angeht, nee.
Ja, okay.
Und deswegen bin ich auch kein Skater geworden.
Ich sehe dein Handy hier liegen. Die letzte DM, die du verschickt hast.
Ich hab letztens in eine Folge von euch reingehört und da wusste ich, dass die Frage kommt, aber ich habe mich nicht darauf vorbereitet.
Das ist gut, das ist ideal.
Okay, ich muss mal oder schauen, die ich verschickt habe.
Antworten, ja.
Tatsächlich ist das an meinen guten Freund Tucker. Also auch Produzent hier aus Berlin produziert. Antifuchs hat für Kulturerbe Achim, hat jetzt, glaube ich, mit Cassandra Steen auch was gemacht. Und also ein sehr, sehr begabter, toller Typ. Und ich habe eine Gitarre zum Geburtstag geschenkt gekriegt von meiner Freundin und habe meine Community gestern nach Tipps gefragt, wie es ist, wenn man Gitarre lernen möchte. Und er hat mir dann geschrieben, so, wenn ich Tipps habe oder wenn ich angefangen habe, dann soll ich ihm bitte unbedingt aushelfen und weil er da auch Bock drauf hat. Ja, das war meine letzte DM. Sehr, sehr unspannend, aber ja.
Okay, nice. Was ist gerade in deinem Internet los? Was ist Hype? Was ist Aufreger? Was passiert so, wenn du gerade deinen Instagram aufmachst?
Also ich habe viel Skateboard-Content in meinem Feed. Ich habe viele Katzen in meinem Feed.
Sure.
Ich habe wenig Rap in meinem Feed, glaube ich. Also meine Freunde habe ich schon noch in meinem Feed und das finde ich auch gut. Aber ich bin so langweilig geworden. Ich verfolge echt kaum noch irgendwie so, ich verfolge ein bisschen US-Rap-Gossip, aber auch nur über die Instagram-Entdecken-Seite. Deutschen Gossip habe ich komplett ausgeblendet. Wirklich ausgeblendet. Ich kriege auf Twitter kriege ich natürlich Sachen mit, irgendwie jetzt wie diese Finn-Kliman-Geschichte oder so. Ja. Also wenn Sachen so wirklich groß werden, das kriege ich schon mit. Versuche mich von Aufregern so ein bisschen fernzuhalten, beziehungsweise sowas auch nicht mehr so an mich ranzulassen, sondern eher mich auf mich zu konzentrieren, weil ich damit besser fahre irgendwie. Weil ich gemerkt habe, mich hat Internet und gerade auch sich viel mit dem Leben und Schaffen anderer zu befassen, nicht in einem positiven Kontext, sondern in dem, was machen die und vielleicht auch einen negativen Gedanken dahinter zu haben. Und das hat mich irgendwann einfach nur noch verbittert gemacht und mittlerweile bin ich so, ach nö, ich habe genug Abstand zu allem gekriegt, dass ich sagen kann, ach, ihr macht schon euer Ding, ich bin hier so, ich mache meins, so ist okay.
Ist das eine Haltungsfrage so auf kreative Dinge bezogen, weil das kann ich komplett nachvollziehen. Mich interessiert wirklich nicht, was andere Leute für Werbung machen oder für Social Media machen. Manchmal muss ich gucken, weiß ich nicht, bei Kunden oder wer auch immer das von mir erwartet. Aber tatsächlich, ich gucke nicht, was andere Leute für Werbung machen, um dann damit meine Sachen zu machen. Es interessiert mich einfach nicht. Oder ist es mehr so ein Menschen und du musst nicht unbedingt wissen, was die so sonst so machen?
Oh, das ist eine Mischung aus beidem. Also bei mir ist es so, dadurch, dass ich ja irgendwie meine Community, die Hörerschaft ist wirklich sehr über die Jahre gewachsen und früher war es ja noch zum Beispiel bei Facebook, als du dann 5000 Freunde bei Facebook hattest und morgens um 7 zur Arbeit gefahren bist und Facebook aufmachst und dann hast du von 5000 Leuten ihre Gedanken, die sie morgens um 7 irgendwie in die Welt schreiben und Facebook war ja damals auch noch, echt, da hast du ja jeden Scheiß reingeschrieben und da habe ich schon gemerkt, so, oh ey, das beschäftigt mich einfach zu viel, weil wenn du zu viel weißt, dann beschäftigt dich das und wenn du jeden Morgen schon irgendwie, keine Ahnung, von der Bio-Stunde von irgendwem aus irgendwo weißt, dann denkst du darüber nach und ich habe irgendwie gemerkt, dass es mich, weiß ich nicht, es hat mich zu keinem Ergebnis geführt und ich war irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich viel eher Sachen konsumieren, die mich nicht dümmer machen oder einfach nur berieseln, sondern aus denen ich vielleicht auch was ziehen kann und die mich selber auch inspirieren oder vielleicht einfach, worauf ich was habe, ich habe was gelernt oder ich denke mir so, wow und ich, das hat total, früher habe ich ja viel so Deutschrap-Interviews oder jeden Scheiß habe ich mir angeguckt, weil ich liebe Hip-Hop oder habe auch Hip-Hop als junger Mensch geliebt. Und da denkst du, ja, du musst ja dann alles reinziehen, weil es ja deine Musikrichtung. Und irgendwann denkst du, also heutzutage ist es halt so, das, was präsentiert wird in den Medien als Story, ist halt so weit weg von dem, was mich interessiert an Menschen und an Musikern, dass ich daraus gar nichts ziehen kann, weil auch aus der Musik kann ich nichts ziehen. Und ob jetzt irgendwer irgendwem bei Instagram schreibt oder so, das hat überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was mich irgendwie an Mucke kickt. So. Und dementsprechend war ich dann einfach so, ach, das reicht jetzt. Und am Anfang war es noch so ein bisschen, wenn du noch so ein Gossip mitgekriegt hast so ein bisschen, dann warst du so, also was sagt denn der und der?
Ja.
Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass wenn ich was mitgekriegt habe, war ich einfach nur noch vollkommen geschockt. War ich einfach nur noch so, was
ist denn los mit
euch? Ja, den was ist denn los mit euch? Ja. So auch Reaktionen darauf und worüber geredet wurde und was, das, ich habe es dir vorhin, glaube ich, off-camera quasi gesagt, ich hab da so ein bisschen Trennungsschmerz gehabt und das war einfach, weil ich, keine Ahnung, so, ich habe mich halt gefühlt innerlich von diesem ganzen Hip-Hop-Rap-Erfolgs-Business-Ding vollkommen getrennt und war dann so ein bisschen, hab gemerkt, dass, wie schlecht das anderen tut auch die ganze Zeit. So.
Ja.
Und da waren unter anderem ja auch Kanye, der da seinen Rant hatte über nein, jetzt mal im positiven Sinne, aber seinen Rant hatte über Labels und dass du deine Masterrechte hast und alles Mögliche. Ja. Und er hat da ja vollkommen recht. Also er sagt ja auch häufig auch Dinge, die wirklich wahr sind, aber natürlich ist seine Art und Weise darüber zu reden oder alles drumherum überdeckt das manchmal. Aber ja, das sind Sachen, wo ich auch dachte, ja, das ist schon vollkommen richtig so. Und ich bin mittlerweile 1000% dankbar, dass ich in der Situation bin, in der ich bin, weil ich bin wirklich komplett unabhängig. Ich muss nur mit der Krankenkasse reden und dem Finanzamt.
Das
ist
krass.
Und alles andere. Kein anderer. Es gibt halt keinen. Ich mache ja mein eigenes Label, ich mache meinen eigenen Verlag. Ich produziere jetzt auch selber, ich mische jetzt auch selber. Ich habe meine Leute, ich sorge für meine Leute. Ich bin in der Lage, irgendwie für meine Freunde zu bewirken, dass sie weniger Stress in ihrem Leben haben, einfach nur durch Musik. Und ich bin nicht gezwungen, irgendwas einzuhalten. Ich mache Musik, weil es mir Spaß macht. Ich habe aufgehört, irgendwie Musik zu machen mit dem Gedanken, ich will jetzt erfolgreich werden oder so. Das ist mir alles vollkommen Jacke wie Hose und ich will einfach nur hauptsächlich Spaß haben mit dem, was ich tue und ja, damit fahre ich bislang ganz gut, weil irgendwann habe ich gedacht, so komm, ich bin ja wirklich jemand, ich mache das mit sehr viel Liebe und Herz und mich zerfrisst, wenn irgendwas nicht funktioniert und ich wollte immer alles richtig machen. Wir haben uns ja auch mal kennt. Du hast mir auch irgendwann mal zum Beispiel eine Facebook-Werbeanzeige ja irgendwie versucht zu erklären und so. Und ich möchte solche Sachen ja auch immer verstehen. Und ich bin über die Pandemie so klein geworden. So, weißt du, weil ich habe gesagt, ach nee, ich will mit gar keinem mehr was zu tun haben. Auch bloß keiner, der meine Musik nicht hören möchte, soll meine Musik nicht hören. Ich schreibe keine Pressemails mehr raus und so.
Yeah.
Und hab da irgendwie so voll den Film geschoben, dass ich sage, ich muss jetzt wirklich so klein sein wie möglich und dann gucke ich mal, was überhaupt über ist quasi. Und dann sehen wir ja, was quasi im Worst Case, wenn ich zu nichts mehr in der Lage bin, mal gucken, was dann dabei rumkommt und ja.
Boah, lass uns das mal ein bisschen sortieren. Frage 1 ist das die Antwort auf die Frage, was ist bloß mit Hauke los? Ist das die Backstory so ein bisschen?
Nee, keine Ahnung. Ich frage mich das doch auch schon mein Leben lang. So, ich bin mittlerweile bin ich näher an den Punkt gekommen, dass ich mich verstehe, aber auch natürlich durch Musik machen und irgendwie Musik zum Reden zu haben oder irgendwie auch aus dem jahrelang nichts anderes machen und sich irgendwie darin versuchen zu fangen, weil es war halt lange irgendwas irgendwie so mit das Einzige, wo ich mich noch gut drin gefühlt habe, so, weil ich hatte ein Ergebnis und ich weiß auch so, hey, ich kann was so und ich muss halt die Zeit, die ich das mache, muss ich nur über das, was ich gerade mache, nachdenken und zwar einen Reim finden auf irgendwas und das macht mir ja Spaß, also weißt du, keine Ahnung, was mit mir los ist, aber mittlerweile bin ich okayer mit mir als früher so und das ist schön. Okay. Ich komme immer näher daran, dass ich versuche zu akzeptieren. Ich bin deutlich cooler mit mir und dem, wer ich bin und aus welchen Ecken ich irgendwie zusammengesetzt bin, als früher noch.
In dem Versuch, das zu sortieren, ein bisschen auseinanderzunehmen. Du hast mir erzählt, der Trennungsschmerz mit Hip-Hop und die Liebe zu Hip-Hop und tatsächlich die Zeit, in der wir noch uns regelmäßig gesehen haben oder ab und zu irgendwie Zeit verbracht haben, wir haben viel über Hip-Hop gesprochen.
Klar.
Jetzt habe ich natürlich in Vorbereitung auf den Termin heute reingehört nach langer Zeit und stelle fest, das ist gar nicht mehr unbedingt Hip-Hop, was du machst. Ist das Teil des Prozesses? Das ist Teil des Trennungsschmerzes?
Ja, ich bin ja immer schon sehr offen gewesen für alles und wir haben angefangen als Rapper, dann sind wir eigentlich in der Hardcore-Szene, Hardcore-Beatdown, Metal, haben nur über 3-4 Jahre nur auf Shows mit Metal-Beatdown-Bands gespielt, waren auf Tour mit Beatdown-Bands und haben da auch so einen unserer Kern-Fanbases ist daraus hergekommen, einfach weil wir mit die ersten waren, die in Deutschland über Beatdown-Songs gerappt haben und dann irgendwann wurde so diese Hardcore-Szene ein bisschen zu klein, aber ich bin halt immer so ein bisschen auch dahin gegangen, wo ich das Gefühl hatte, hey, da verstehen Leute meine Mucke und ich gucke, das macht mir auch Spaß und irgendwie, ja, also es hat sich irgendwie entwickelt und wir hatten schon immer, ich habe das Gefühl, ich bin schon immer bei meinen Kernthemen musikalisch irgendwie geblieben, aber ich bin immer extremer geworden und mittlerweile sind die Extreme halt einfach wirklich extrem geworden. Eher weg von so, man hat mal einen Rap-Beat, der jetzt mal die Gitarre hat, hin zu, wir rappen über Prog-Goa-Sachen, wo wirklich, wo es darum geht, ob ein Achtel Delay oder ein Drittel oder ein Sechs, also so richtiger Nerd-Kram, von dem ich keine Ahnung habe, aber ich arbeite halt mit Leuten, die wirklich Ahnung von sowas haben und gerade das ist irgendwie, was mir in letzter Zeit mehr Spaß gemacht hat, weil ich war so beim letzten Album, das letzte Album war sehr aufräumend mit mir als Person, sehr, sehr reflektierend über alles mögliche, habe halt aufgehört, über etwas zu sprechen, sondern habe eher Songs für mich gemacht, um mir selber auch klar zu werden über mich, mein Leben, wo bin ich hin, warum schreie ich immer, warum mache ich dies, warum mache ich das und war dann irgendwie an einem Punkt, dass ich, was auch sehr, das war sehr traurig, man, ich habe das Album gemacht im Gefühl so, ja, es kommt raus und danach bin ich tot, so, das war.
Klingt auch so,
ja. Genau, und genau so war es halt auch, so kompromisslos war es halt auch und es hat einfach nur wehgetan, also wahrscheinlich auch allen um mich herum, genauso wie mir selber auch und danach war ich so, ich kann das gerade nicht mehr. Also beziehungsweise ich habe auch meine Freundin kennengelernt, war plötzlich frisch verliebt und habe mich plötzlich nicht mehr die ganze Zeit nur danach gefühlt, dass ich am liebsten Schmerzen ertragen möchte, sondern war so, oh, nee, ist schon okay.
Ja.
Und habe dann selber irgendwie versucht, um mich selber beschäftigt zu halten, habe ich gesagt, komm, ich gehe jetzt ins Studio jetzt einmal im Monat irgendwie zu Ika, so als Belohnung dafür, dass ich halt Buchhaltung und all so meinen Kram mache und einmal im Monat kann ich ins Studio fahren. Und Ika ist jemand, der selber halt auch super viel rumexperimentiert und sowas liebt. Und ich liebe Menschen, bei denen man hingehen kann und sagt, mach mal mit mir das, was du dir wünschst. Worauf hast du Bock? Und nicht, lass uns jetzt einen Spotify-Song machen oder irgendwas, sondern komm, lass uns mal noch doller werden. Weil manchmal saß ich echt neben Ika, wenn wir irgendwie so 2 Techno-Songs gemacht haben und dann noch einer, der dann irgendwie von 130 BPM auf 320 BPM geht und du bist einfach, und das ist für mich ja auch ein neues Gefühl und ich sitze manchmal daneben und war wirklich nur noch am panisch lachen und war noch, Mann, Ika, ey, so muss ich Kaiser Nero gefühlt haben, als er ganz Rom brennen sehen hat, weil es einfach nur noch wahnsinnig war, so fühlt sich manchmal bei mir Musik machen an, das ist einfach nur noch geprägt von, lass mal gucken, so, ich habe mein Musikwissen voll aufgearbeitet, weil ich, wie gesagt, ich wollte irgendwie positiv Dinge in meinem Leben haben und habe gemerkt, wie viel es mir bringt, von Musikern zu lernen, die was bewirkt haben und wie viel Musik bewirken kann und dass Musik nicht ist, du hast jetzt eine goldene Platte zu Hause, sondern Musik ist, vielleicht machst du einen Song und in 30 Jahren erfährst du, dass es in, keine Ahnung, Südafrika die Revolution irgendwie vorangebracht hat oder irgendwas, ne? Irgendwie und so Sachen, die mich irgendwie eher erfüllt haben und gedacht haben, so, ey, Musik ist schon was Magisches, was schön, weil du hast ja nur deine Worte.
Ja.
Und ich lebe tatsächlich von meinen Worten und was in meinem Kopf vorgeht. Und das ist...
Übelst verrückt, ne?
Das ist total Irrsinn, ja. Weil ich habe auch schon viel Quatsch erzählt. Und wie du auch sagst, so, wenn man uns live sieht, dann kriegt man nochmal einen anderen Blick darauf. Weil wenn du davon gar keine Ahnung hast oder auch wenn jetzt Hörer vielleicht mal reinhören und dann irgendwie werden sie auch mal staunen. Weil ich habe schon auch echt alle super dolle Sachen gemacht, aber trotzdem... kriege ich es hin, dass ich alles unter einen Hut kriege und die Leute es akzeptieren.
Du hast vorhin einen Punkt gesagt, den ich tatsächlich nochmal spannend finde, der glaube ich, in meiner Bubble wird ja viel besprochen. Ich weiß gar nicht, ob das für andere Leute und deren Internet auch so ist. Und zwar, dass tatsächlich du alles selber machst und auch selber ownst. Mhm. Und welchen Unterschied das macht in der Freiheit von dem Künstler oder einer Künstlerin. Der Unterschied ist schon massive. Und die... Lüge Erfolg und vor allen Dingen die Lüge Erfolg im deutschen Rap-Game und was Labels damit zu tun haben und was man eigentlich hier verkauft und gegen Geld tauscht oder vielleicht gar nicht mal gegen so viel Geld tauscht, das ist schon tatsächlich sehr besonders, dass dein Produkt dir wirklich komplett gehört.
Ja, ich hab gerade Gänsehaut gekriegt, weil es wirklich auch ein Thema ist, über das ich halt viel nachdenke, weil... Ja, wenn du alles so selber machst und ich bin auch jetzt nicht der extrovertierteste Mensch, wenn es darum geht, so Kontakte zu pflegen, sondern es war lange auch so ein bisschen diese Anti-Haltung, so ihr wollt nicht, komm jetzt erst recht und ich habe viel auch so aus Trotz gegenüber etwas, weil ich immer dachte, ich muss irgendwem irgendwas beweisen oder wenn der Erfolg kommt, dann könnt ihr das nicht mehr kleinreden, bla bla bla, und habe so gegen Windmühlen gekämpft irgendwo und ich war halt ganz lange traurig, dass keiner das so gefühlt ernst nimmt, was ich mache oder mal so diese Anerkennung, dieses Schulterklopfen, es geht um das so und oder warum keiner mit mir spielen möchte, weil ich dachte auch so, ich bin ja echt nicht ganz unerfolgreich so und das jetzt seit Jahren. Also ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich war jetzt zweimal auf 2, einmal auch auf 3. Ich habe, keine Ahnung, 3 Top-10-Alben noch weitergemacht. Ich bin seit, also das läuft schon so.
Und der Katalog ist auch groß, muss ich ehrlich sagen. Ist mir vorhin beim Durchscrollen nochmal aufgefallen. Ist wirklich ein großer Katalog.
Ich bin jetzt, glaube ich, bei so knapp 600 Songs, die ich gemacht habe.
Krass.
Das ist super krass. Aber es macht mir halt nichts mehr Spaß, als Musik zu machen. Und das ist der Grund, nichts anderes. Bringt mich immer wieder dazu, einfach, noch ein Song. Und weil es mir einfach Spaß macht, ist ja nichts, was ich bin ja Musiker, was soll ich ein anderes machen? Und das ist total Wahnsinn. Aber genau, was das für einen Unterschied macht, das ist geisteskrank. Das ist wirklich ganz, ganz krass, weil mir gehört alles. Ich habe halt einen Vertrieb, Distri, mit dem ich arbeite seit 2011. Das Ding ist ja, es wird viel mit Vorschüssen gearbeitet. Viele Leute wollen ja Vorschüsse und das ist auch im Endeffekt das, was dir schnell Geld bringt und was dir irgendwas reinbringt. Aber das Ding ist, du kriegst, wenn du einen großen Vorschuss kriegst, kriegst du einfach einen Kredit und du gibst für diesen Kredit, den du bekommst, für das Projekt, was finanziert werden muss, weil das ist ja nicht nur alles Spaßgeld, sondern das Geld, damit musst du dein Album produzieren. Du musst Produzenten bezahlen, du musst Videos bezahlen, du musst irgendwas bezahlen. Wenn du bei einem größeren Label bist, wird jede Rechnung, die gestellt wird von einem Video, von einer Videofirma, von irgendwas, von einem Produzenten, irgendwas, wird immer höher. Immer. Weil große Labels bezahlen einfach mehr. Das ist bei Werbung genauso. Wenn du für Nike eine Kampagne fährst, dann wirst du einen höheren Preis aufrufen, einfach damit es auch nicht peinlich wird. Ne, ist ja so. So, wenn du plötzlich sagst, wir brauchen vielleicht eigentlich nur die realistische Zahl, dann sagen die, das ist viel zu wenig, das machen wir nicht.
Ja.
Weil es denen komisch vorkommt.
Ja, voll.
Und im Endeffekt behält das Label halt für das Leben die Rechte stellenweise oder bis zu 20 Jahre, die behalten einfach für immer Anteile an deiner Musik und beziehungsweise bis du halt den Vorschuss wieder eingespielt hast, muss ja auch was passieren und wir sprechen jetzt von Summen, die ja immer höher sind, weil jeder will eine höhere Summe haben, um besser bei Instagram zu zeigen, ich habe hier 500.000 Euro oder 200.000 Euro, ähnlich was, wenn ich sehe irgendwie Deutschrapper XY schenkt Deutschrapper XY eine Rolex für 50.000 Euro oder so und ich stehe daneben und denke mir immer nur so, wie machen die das denn, weil ich weiß ja, wie das alles ist, aber im Endeffekt ist das Schuldenfalle. So die Labels holen dich rein, geben dir einen Vorschuss, sagen, hier, wir geben dir jetzt so und so viel Geld und du musst ja auch alles zurückzahlen. Ist ja nicht so, dass die dir Geld sagen und sagen, und wenn das Album rauskommt, geben wir dir nochmal von jeder CD irgendwie 6 Euro oder so. Nee, ist ja nicht so. Du kriegst einfach, deine Prozente werden schlechter, plus wenn du noch einen Manager dazu hast, gibst du dem was ab, der gibt noch dem was ab, dann hast du den noch, der da arbeitet, dann hast du eine Promo-Agentur, dann hast du da den. Das Team wird immer größer und natürlich gehen immer mehr Prozente auch ab. Und am Ende stehst du da und denkst dir so, was verdiene ich eigentlich mit meiner Musik? Gerade jetzt durch Corona ist das vielen Leuten auch noch mehr aufgefallen, weil viele Künstler sich durch Live-Auftritte irgendwie über Wasser gehalten haben. Und du durch Streaming und Spotify und so, ich bin ganz ehrlich, dadurch, dass ich alles selber mache, Streaming ist das Beste, ohne Streaming würde ich nicht leben. Könnte ich nicht von Musik leben, weil wenn es nur um CD-Verkäufe geht, das ist ja auch alles so eingebrochen. Aber Streaming, natürlich ist das viel zu wenig, was man da bekommt. Und das sollte auch schlauer gemacht werden. Mhm. Aber im Endeffekt hat das gerade ja auch die Musikbranche so auf links gedreht. Einfach, das ist so ein großes Feld, was in Amerika gerade mit Musikrechten passiert, warum so viel geresampled wird und so, warum so viele Musikfilme kommen. Und das ist alles ja keine romantische Sache, sondern das ist einfach eine Sache von irgendwelchen Investment Groups, die Musikrechte aufkaufen, weil natürlich, das ist eine Geldanlage, wenn du weißt irgendwie, du hast die Rechte an irgendwelchen Beatles oder Michael Jackson Songs und die bringen dir die Streaming-Einnahmen zurück oder so. Snoop Dogg hat Death Row gekauft.
Ja.
Ich habe letztens noch irgendwie ein Interview geguckt darüber, dass er Death Row gekauft hat und er ist dazu gekommen, weil er einfach nur seine Masterrechte zurückkaufen wollte.
Dann gibt es diese richtig verrückte Story, Michael Jackson, tut mir leid, ich weiß, viele mögen den nicht mehr und so, bla bla bla, aber der hat, warum auch immer, die Masters von den Beatles gekauft.
Super schlau.
Was ist denn das für ein brillanter Move? Ja. Ist absolutely wild. Ja. Und dann bin ich neulich über die Madness gestolpert, die die Musikindustrie in Wirklichkeit ist. Es ging um diese Debatte, ob Joe Rogan von Spotify fliegen soll. Und ich weiß wirklich nicht mehr, wer es war. Sehr bekannter Musiker. Ich bin mir nicht mehr sicher, der gesagt hat, ey Spotify, wenn ihr Rogan habt, dann möchte ich nicht mehr auf Spotify sein. Mhm. Und dann habe ich geguckt, wie die Ownership-Struktur ist für seine Musik. Und da taucht plötzlich irgendeine Investment-Banking-Group auf mit 4% oder irgendwas. Klar. Du denkst, Investmentbanker? Was ist denn hier los? Das ist völlig wild.
Das geht jetzt ja auch los. Das ist jetzt eine neue Möglichkeit, dass du quasi deinen Song, die Tantieme, also du kannst wie, du sagst, mein Song ist jetzt so und du kannst Anteile an dem Song kaufen und gibst mir dadurch Geld. Natürlich ist das eine Möglichkeit, NFT, was weiß ich, aber du verkaufst ja trotzdem deine Rechte. In Deutschland darfst du deine GEMA-Rechte zum Beispiel, kannst du gar nicht übertragen. Mhm. Die sind für immer bei dir. Die werden nie an wen anders gehen.
Ja.
In Amerika kannst du es verkaufen. Deswegen, big, big names haben gerade ihre kompletten Kataloge verkauft. Und das ist,
that's crazy.
Also jetzt so Timbaland-Level.
Ja, ja, ja.
Wo man denkt, okay, die kriegen halt irgendwie das 20-fache ihres Jahres-Streaming-Einkommen. Das wird denen angeboten und dann...
Ja, aber, wild, okay.
Aber wie viele Künstler gibt es, die ihr Leben oder die irgendwie seit 20, 30 Jahren gar kein Geld mehr von Musik verdient haben und plötzlich, weil es Streaming gibt und weil sie einfach vor so vielen Jahren einen Hit hatten, plötzlich ist wieder super, super, super viel Geld im Topf. Weil einfach die Ärzte zum Beispiel waren ja lange nicht auf Spotify. Das musst du dir mal reinziehen.
Das stimmt.
Das musst du dir mal reinziehen. Die Ärzte, die haben einen Katalog von, weiß ich nicht, 20 Alben, die vor 2000 entschieden. Keine Ahnung. Aber die haben schon viele Alben einfach. Ja, und ich meine, so viele Hits. Und wie viele CDs stehen denn noch in den Läden, wo die Ärzte sind? So, also das ist ja genau eigentlich so offensichtlich, dass es wirklich, hol dir dein Geld doch ab. So, weil wenn es nicht online ist, hören die Leute es doch eh auf YouTube. Ist ja nicht so, dass du plötzlich irgendwie...
stattfindest.
Genau.
Vor allen Dingen nicht, wenn du so
famous bist. Ja, es passiert viel irgendwie, um Musik zu verkaufen. Und ich bin da voll kritisch. Weil ich bin ja so, ich mache ja alles selber und ich habe das so lange gemacht, dass ich plötzlich denke so, wow, ich sitze ja auf meiner Rente eigentlich. Weil plötzlich alles anfängt zu funktionieren, von überall kommt jetzt ein bisschen was her und ich denke so, wow, stimmt. Ich weiß jetzt, wie ich Sachen bei der GEMA anmelde, das habe ich mir beigebracht.
Das ist gut, das ist wichtig.
Ja, und das ist auch gar nicht so schwer, weil sonst, ich war bei einem Verlag, habe einen Vorschuss mir gezogen, weil das macht man halt und hat ewig gedauert und ich habe immer nie richtig verstanden, warum und so. Und im Endeffekt wurde auch ein bisschen zu spät wahrscheinlich angemeldet und jetzt mache ich es selber und bin so, wow, das ist eine Sache von 5 Minuten. Und dafür habe ich 40% meiner Musikrechte abgegeben.
It's crazy. Ja. Wild.
Kanye hat das damals gesagt, irgendwie die Industrie gibt dir irgendwie Goldplatten, Frauen, ein bisschen eine Plaque und irgendwas, damit du zufrieden bist und deine Fresse hältst, damit du das Gefühl hast, du bist erfolgreich und ist alles cool. Aber im Endeffekt, NWA-Story, Jerry Heller-mäßig, das ist ganz normal. Das ist ganz, ganz normal.
Erfolg ist ein gutes Stichwort, weil ich mich das vorhin gefragt habe, als du gesprochen hast über anderen Leuten nicht folgen, die kein gutes Gefühl haben und auch nicht unbedingt gucken, was machen denn andere gerade und vor allen Dingen in Rap-Deutschland, was bedeutet denn Erfolg und das irgendwie in Kombi mit diesem Labels und Vorschüsse und Geldverdienen-Thema versus was wirklich Erfolg ist. Und ich war zu Gast in einem Podcast und die Hostin des Podcasts hat mich als sehr erfolgreich beschrieben. Und ich hatte so kurz Pause und dachte, I guess, so im kapitalistischen Sinne steht da irgendwie ein Titel in meiner E-Mail-Signatur, wahrscheinlich bin ich erfolgreich. Kurz davor hatte ich ein Erlebnis mit, das war auch eine fancy Stelle, irgendein C-Level-Title, war eine Dame in dem Interview und die wird interviewt und die Hostin, die Moderatorin sagt, ah, als ich deinen Lebenslauf gelesen habe, da hatte ich Goosebumps. Und ich sitze da so im Warteraum und höre da so zu und denke, wirklich? Weil sie einen Titel hat in einer fancy Agentur, ist das Erfolg? Und komme immer mehr zu dem Schluss, dass das im kapitalistischen Sinne natürlich fancy klingt, aber tatsächlich absoluter Quatsch ist. Und du klingst so, als ob du auch, und sorry, wenn ich das reininterpretiere, sag mir, ob ich richtig liege, als ob du auch andere Dinge gefunden hast, an denen du deinen persönlichen Erfolg misst. Und deine Happiness misst.
Ja, beziehungsweise ich versuche mir einfach nicht mehr den Blick auf das, was ich erreicht habe oder das, was ich mache, mir trüben zu lassen von, was ist denn da los oder was ist da los? Mhm. Weil klar, wenn ich irgendwo sehe, jemand bringt einen Song raus und der hat innerhalb von einer Stunde irgendwie 2-3 Millionen Aufrufe, denke ich mir auch so, wow, hätte ich natürlich auch gerne.
Ja.
So. Aber was jetzt nicht schlechter macht, dass ein Song von mir irgendwie am ersten Tag dann, weiß ich nicht, 20.000 Aufrufe nur hat. Weil ich denke mir so, ey, wie viele Leute gibt es auf der Welt, die Musik machen? So, wie viel Musik gibt es, die jeden Tag rauskommt? Und es gibt trotzdem irgendwie zur Zeit 250.000 Menschen irgendwie. Ich habe letztens bei Spotify in den Stats gesehen, letzten Monat waren, glaube ich, 30.000 Leute in Berlin, die meine Musik gehört haben, letzten Monat. Man weiß so, ah, das ist irgendwie Mercedes-Benz-Arena eigentlich. Und war stabil. Und war einfach nur cool, weil ich einfach mich darüber freue oder irgendwie versuche, ja positive Dinge zu sehen. Was ist Erfolg? Weil, also noch kurz, um auf dich nochmal zurückzukommen. Du bist ja, also für mich, ich habe dich ja dadurch, dass wir uns jetzt ja schon länger kennen, weil ich habe dich immer bewundert für deinen Mut und war auch immer so, wow. Also ich fand es immer krass beeindruckend, einfach nur zu sehen, was du machst und was du dich traust. Ich fand immer, du warst sehr mutig. Und das fand ich immer wirklich, wirklich krass bewundernswert an dir, dass du immer so große Schritte gewagt hast. So, weil du bist schon dann, irgendwie als du dann aus Berlin rübergegangen bist und ich war immer so, wow, Alter, ich bin da wirklich jetzt nicht der mutigste Mensch, aber ich mache viel, aber es fällt mir unglaublich schwer, auf andere Menschen zuzugehen. Mit anderen Menschen zu reden, oh, schwierig. So, ich mache schon mein Ding und rede auch mein Ding immer gut klein, aber ich bewundere andere Menschen mehr als mich selber. Mich selber bewundere ich gar nicht. Ich denke bei mir, ach, das ist doch nur Dreck.
Aber ist das nicht das Dilemma des Kreativen? Also ist das nicht das,
natürlich.
Es ist Zeit, senden zu drücken und du liebst den Song und dann ist er live und du denkst, ach du meine Güte.
Nee, das habe ich nie.
Das hast du nie?
Das habe ich nie. Meine Musik ist das Beste, was ich machen kann. Also das ist, es gibt in meinem Leben eigentlich nichts, worüber ich, wenn es um Musik geht, da kann mir ja keiner, also ich rede mich selber immer klein, schon, aber ich bin auch der Einzige, der das dann machen kann und darf.
Aber genau das ist, was ich meine. Dann erklär mir, was die Momente sind, wo du sagst, du kommst dir, ich weiß gar nicht, wie du es gerade formuliert hast, aber genau das meine ich mit dem Dilemma des Kreativen. Es gibt so die Momente, wo man sich wirklich fühlt, als ob es, I am the shit, I'm delivering, das ist amazing, ich liebe es. Und dann gibt es, ich bin depressed, das ist absolute Katastrophe alles.
Ich hatte das letzte Nacht auf der Couch. Genau das. Ja. Ich habe zurzeit halt auch, bei mir ist das Problem, ich ziehe viel von meiner positiven Stimmung, ziehe ich auch aus dem, was ich erschaffen habe mit Musik. Ich habe einen guten Song gemacht, mir geht's gut. Ich habe 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, keine Ahnung was, keine Musik gemacht oder so. Oh, ich bin abgenervt, ohne Ende. Es geht mir einfach so, weil ich brauche das Neue. Das ist verrückt bei mir, weil ich sitze auf einem Album, was großartig ist.
Mhm.
Also das sage ich jetzt ohne zu sagen, sondern ich sage, das ist schon was ganz Besonderes. Ich habe darauf einen Song, der ist ein Hit.
I love it. Okay.
Aber auf eine andere Art und Weise, als man denkt, sondern ich weiß, da kommt jetzt irgendwie kurz vor Album-Release kommt ein Song raus und die meisten Leute, die den Song das erste Mal hören, werden erstmal denken so, ach du Scheiße, Alter.
Okay.
Weil sie wirklich denken, ui, so heulen, keine Ahnung. Und der ist wirklich sehr besonders. Mhm. Ein sehr ehrlicher, sehr besonderer Song. Ich habe irgendwie versucht, auch mal was zu machen, was ein bisschen positiver vielleicht so ein bisschen ist. Meine Inspo war da von Rolf Zukowski, Du schaffst das schon.
Okay,
ich weiß
nice.
Nicht, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber es ist ein sehr guter Song. Und ich rede meine Rolle in der ganzen Sache klein. Das Ganze drumherum. Ich höre nur noch Musik von meinen Freunden, weil ich sage, das sind die besten Musiker in Deutschland. So, was soll ich mit irgendwem anders noch, wo ich das Gefühl habe, oh, ich, keine Ahnung.
Ja.
Und das ist mein Erfolg. Ich bin innerhalb einer Bubble, wo ich das Gefühl habe, Musik entwickelt sich, wird doller, traut sich was, ist progressiv. Ich will nicht das Gleiche nochmal machen. Ich habe so viel Musik gemacht, ich will was anderes. Komm, lass uns über was anderes reden. Oder, und wenn mir kein anderer Text, oder weil oft beschäftigst du dich mit deinen Gedanken und dem, was du denkst, und das verändert sich ja nicht immer grundlegend so. Aber auszuprobieren, Musik zu machen, Musik kennenzulernen irgendwie. Ich habe über die Jahre immer mehr andere Musik wahrgenommen und verstanden, und ab irgendwann gab es ein krasses Umdenken bei mir, als ich irgendwie angefangen, oder Amy Winehouse war ein riesengroßer Einfluss für mich 2020, das war wirklich krank, weil ich da nachts lag und mir Sachen durchgelesen habe, und gerade auch sehr zu empfehlen auf Genius, irgendwie so additional Infos von ihrem Ex-Manager und alles, und wenn man da gelesen hat, in wie wenig Text eigentlich, wie viel Inhalt und was sie damit gesagt hat und was sie sich auch getraut hat zu sagen, ohne dass es jetzt irgendwie schön oder cool klingt, sondern es war halt ehrlich, und das war ein riesen Einfluss für mich, weil ich dachte, ja, genau, das ist eigentlich weniger rumreden und rumschwafeln und Musik vielleicht auch wieder mehr wichtig zu machen oder was auszudrücken, statt immer nur irgendwie jetzt den nächsten Spotify-Hit zu jagen, weil das liegt doch auch gar nicht in deiner Hand. Also das ist ja alles wie bei Radio oder irgendwas, ja. Da sind so viele Leute involviert. Ich kann auch nicht sauer sein, wenn jemand meine Musik nicht mag. Das ist halt der Punkt so. Wenn du meine Musik magst, super, Alter. Ich freue mich, beste Mensch, wenn du meine Musik magst. Wir haben schon direkt ein Thema zum Reden. Ja, weil ebenso. Ja, weil ich höre hauptsächlich irgendwie meine eigene Musik, weil ich die ganze Zeit versuche, mich im Kopf beschäftigt zu halten. Nicht zu denken, Gott. So, aber trotzdem liege ich halt irgendwie auf der Couch und höre irgendwas oder höre gerade irgendwie alte Beats durch oder irgendwas. Denk mal so, wow, vor einem Jahr lag ich hier und hab irgendwie noch nicht produziert, hab noch nicht das gemacht, ist, und jetzt hast du schon, keine Ahnung, 5 Songs auf die Bonus-EP hast du selber gemacht, selbst gemischt auch, irgendwie auf dem Album hast du mit produziert und irgendwas. Und dann bin ich kurz stolz und dann denk ich so, Digga, lachen die mich eigentlich alle aus, wenn ich jetzt irgendwie so auf, wenn ich irgendwie das mache, was ich mache, so mit dem, wie ich es mache, ist das lächerlich? Ich bin schon lächerlich, oder? Ist schon albern, was ich mache, oder? Also ich habe schon Glück, dass ich mit guten Leuten arbeite, aber ich weiß nicht, ich fühle mich wie ein Schwindler auf. Und dann bin ich wieder so, scheiße, okay. Mann, was ist eigentlich los mit mir? Weil ich denke so, warum?
Interessant.
Es gibt gar keinen Grund. Yeah. Es gibt überhaupt keinen Grund.
Es gibt wirklich keinen Grund.
Aber ich merke einfach so, dass selbst wenn ich diese ganzen externen Sachen rausnehme oder so, weil ich erwarte ja von denen nichts, so ist okay. Ich mache mein Ding so. Natürlich freue ich mich über Schulterklopfen, und ich kriege jeden Tag E-Mails und DMs von Leuten, die mir wirklich die krassesten Danksagungen, weil ich gerade auch Musik mache, die ja natürlich auch eher darauf ausrichtet, so, ja, es ist gerade so, man fühlt sich unangenehm und scheiße, und gerade auch im Alltag fühlt man sich unfassbar eigentlich die ganze Zeit nur scheiße, und man weiß auch gar nicht warum, aber man ist in dieser schlechten Laune-Spirale und gibst den Stress immer nur weiter und Arbeit stresst dich, Job stresst dich, und alle wollen und ziehen und Leistungsgesellschaft, und wenn du mit 30 noch nicht das und das erreicht hast, bist du eigentlich nicht so viel wert, und keine Ahnung, man ist einfach so krass, auch dieses Arbeiten immer gehen und irgendwie das Gefühl haben, man muss allem immer gerecht werden und einen Selbstanspruch vor allen Dingen auch noch zu haben, so, weil den meisten Stress in meinem Leben habe ich mir selber gemacht.
Natürlich.
Einfach, weil ich dachte, ich muss das, ich will das, wir wollen das, und es muss jetzt... Oh. Nee, Mann, wenn es nicht passt, dann ist das halt jetzt so. Ich habe gelernt auch zu sagen, ja, ist okay, aber weil ich auch nicht mehr, ich arbeite nicht mehr. Das hat in meinem Leben so viel verändert, weil ich habe keinen mehr, vor dem ich mich theoretisch rechtfertigen muss, außer von meiner eigenen Moral. Und das hat mich eigentlich krass verändert, weil es einfach so, ja, wenn du dich vor keinem mehr rechtfertigen musst, dann bist du, entweder kannst du komplett durchdrehen, und bei mir war es eigentlich eher der komplette Gegenteil, weil früher bin ich immer komplett durchgedreht, weil ich komplett wahrscheinlich eher gegen vieles gegenarbeiten musste, um das andere Extrem wieder zu haben. So. Yeah. Ich meine, früher, wenn ich dann im Kindergarten gearbeitet habe, so, und dann komme ich nach Hause, und klar habe ich nur Kram erzählt, so, der saudoll war, weil ich habe den ganzen Tag mit Kindern gechillt.
Das ist total interessant, und das ist ja wirklich der absurdeste Teil, wenn man dich kennenlernt. Und vielleicht erst von der Musik erfährt, und als ich dich damals kennengelernt habe und dann verstanden habe und mitbekommen, dass du Kindergärtner.
Erzieher.
Achso, sagt man nicht mehr Kindergärtner.
Nein,
das
Kindergärtner ist das ist so ein bisschen.
Direkt gecancelt. Ich entschuldige mich bei allen
nicht
Menschen, die in diesem Job arbeiten und auch bei dir. Aber okay, dass du Erzieher bist und ich die Diskrepanz zu den Themen, über die du sprichst in deiner Musik, ist wirklich shocking, quite frankly.
Ja.
Und das führt mich so ein bisschen, ich glaube, Menschen stellen ja diese Fragen häufiger. Dennis hat das auch hier reingeschrieben. Ich gehe jetzt hier aber einfach mal so ein bisschen off script. Mich interessiert, glaube ich, eher dein Take auf Kunst, Kunstfigur, echtes Leben, die Grenzen, die da verschwimmen. Hat man irgendeine, und ich sage dir auch gleich, was ich darüber denke, und dann interessiert mich, was du darüber denkst. Ich glaube, dass es diese Verantwortung, Vorbild zu sein oder das Richtige zu sagen, nicht gibt. Ich halte das für den größten Unfug ever. Ich glaube, das ist ja eigentlich die Idee von Kunst, dass du eigentlich es genau dahin treibst, wo es ein bisschen wehtut, und dann alle irgendwas über sich selber lernen im Prozess. Also ich finde das Ergebnis, sich manche Dinge von dir anzuhören und zu denken, that's scary as fuck, ich möchte das nicht. Mhm. Das erfüllt für mich den Kern, warum wir Kunst machen.
Ja, ja, genau.
Und ich vielleicht liegt es auch daran, dass ich dich kenne, ich habe Bauchschmerzen mit, man könnte das zu doll finden oder rechtfertige dich, warum du so dolle Dinge sagst. Aber trotzdem wirst du ja wahrscheinlich dich irgendwie damit auseinandersetzen müssen. Menschen fragen das, was ist die Haltung dazu, was ist der Take?
Da muss man natürlich früh anfangen. Also erstens, ich bin schon ein extremer Mensch. Zweitens ist es, oder ich neige zu Extremen, und das ist auch, was ich aus Musik ziehe. Man denkt ja häufig, früher hat man ja nicht so viel darüber nachgedacht, wie hörst du Musik, sondern du hast wahrgenommen, so höre ich Musik, so wird jeder Musik hören.
Ja.
So mache ich Musik, so wird jeder Musik machen. Mhm. Ist aber gar nicht so. Sondern es gibt viele Menschen, für die ist Musik nicht so wichtig oder so. Und für mich war Musik immer, ich brauchte das extrem ja auch so. Wenn ich irgendwie die erste D12-Platte gehört habe oder so, dann war ich so, ja, Mann. Das, ja.
Ja.
Ja. So, weil mir ging es damals auch scheiße so. Und dann brauchst du ja auch irgendwie ein Ventil, und dann wirst du sozialisiert, und auch die Zeit, in der wir sozialisiert wurden, war halt einfach ja geprägt von nur doll. So, weil wenn du dir, ich habe irgendwie vor 2 Jahren habe ich mal American Pie nochmal geguckt. Das wäre ja unmöglich heutzutage.
Auf jeden Fall.
Unmöglich.
Ja.
Also was da für Triggerpunkte gesetzt werden in mancher Netflix-Serie, ist das quasi das traurige Highlight, und bei American Pie ist das der Joke am Ende so.
Ja,
und damals war einfach auch immer nur doll, und egal ob es jetzt ein Eminem ist, der natürlich einen Rieseneinfluss auch auf mich hatte und so, aber du bist ja irgendwo auch in deiner Hip-Hop-Bubble, du siehst das gar nicht von außen. Du hast natürlich irgendwo deine Eltern, die vielleicht auch mal Feedback geben, aber wenn meine Eltern mir irgendwas über meine Musik gesagt haben, das hat damit nichts zu tun, weil ich bin auch rücksichtslos. Das ist der Punkt, und dass das ganz lange für mich ein Punkt war, dass ich sehr, sehr rücksichtslos mit mir umgegangen bin, einfach weil ich gesagt habe, ja, ich bin jetzt verdammt nochmal derjenige, der das jetzt sagt.
Mhm.
Und das hast du noch nie gehört. Und ja, aber das gibt es auch, und keine Ahnung. Also ich habe früher ja auch sehr viel so Horror-inspirierten Musik gemacht und das dann irgendwann so storymäßig ja auch umgesetzt, und weiß ich nicht, das ist ja auch irgendwie, was man mag, und setzt man das um, und du hast halt die Ideen, das ist es. Man kann das ja immer nicht so ganz nachvollziehen, gerade wenn man jünger ist, weil du hast halt Ideen, und klar findest du, hast du mit deinen Freunden gerappt und die rappen das, und dann rappst du natürlich auch das, und irgendwann merkst du gar nicht mehr, was du rappst, und dann gibt's in meinem Leben gab's oft Reality-Checks, wo ich gesagt habe, ja, richtig, jetzt verstehe ich das, jetzt halte ich meine Fresse zu dem Thema, richtig, vollkommen richtig, mein Gott, war ich dumm. Und ich habe wirklich viele dumme Dinge gesagt und getan in meinem Leben, einfach nur, weil ich es manchmal nicht besser wusste. Aber man war auch so sehr in der Bubble, dass nach außen hin das gar nicht so richtig, keine Ahnung. So, ich habe halt gerade diese Trennung von Kunstfigur und Mensch und so, hat mir viel abverlangt irgendwann, weil ich, also ich mache ja schon alle meine Musik unter dem gleichen Namen. Ich benutze jetzt meinen Künstlernamen nicht ganz so häufig, einfach weil ich es, keine Ahnung, ich heiße halt Hauke. Das ist halt mein Name so, und jeder kennt mich auch so. Und ich weiß nicht, ich benutze jetzt irgendwie meinen Künstlernamen selten in einem normalen Gespräch. Ich kenne auch keinen, der mich so nennt. Sondern es ist einfach, ja, es ist halt mein Künstlername. Das steht draußen auf der CD, ist okay. Aber im Endeffekt, früher war das vielleicht eher eine Sache, ich habe mich auch nie hinter Kunstfigur versteckt oder so, sondern es war halt meine Kunst, die ich mache so.
Ja.
Und ich habe das Gefühl, dass viele Leute schon früh, seitdem ich mich überhaupt, Social Media, seitdem es das gibt und seitdem man da auch irgendwie ein bisschen besser umgeht mit sich selber, dass Leute dann schon checken so, okay, der sagt das in dem Kontext. Und früher war vielleicht das Auftreten auch einfach immer grundsätzlich nochmal ein ganz anderes, weil man immer sehr geschlossen auf die Fresse, so wenig Kompromiss über zugelassen hat und so. Natürlich ist das erstmal einschüchternd oder so, aber das, was am Ende dabei rumgekommen ist, ist halt, dass sehr viele Menschen, die sich einfach sehr unwohl in sich und ihrem Leben fühlen, sich von genau dieser extremen Musik halt auch angesprochen fühlen. Und das sind Menschen, die ich darüber erreiche, und die erreicht man sonst gar nicht. Sondern die, ich rede jetzt von Leuten, die in Leipzig irgendwie Lungenzusammenfall wegen Crack haben oder irgendwas. Und das auch Reality-Check-Moment. So, du hast halt früher dann über irgendwelche Sachen gerappt und dann bist du das erste Mal in Leipzig aufgetreten und dann waren die Leute so, ja, ich bin auf Haftbefehl draußen, so, aber nur wegen eurem Konzert noch hergekommen, so morgen gehe ich in den Bau. So. Und dann willst du ein Blech rauchen und du so als 18, 19-Jähriger, weißt du, sitzt da und sagst so, nee, danke, ich bin schon bedient. So, aber du merkst halt, okay, die Lebensrealität ist halt einfach das. Und es gibt viele Menschen, die sich halt nur genau von dieser Musik angesprochen fühlen oder verstanden fühlen, weil natürlich auch in dem Kopf einfach nur brrrr geht manchmal. Und
Okay, interesting. Ich glaube, ich habe mich mehr bezogen auf vor allen Dingen so den Horrorteil und so die Gewalt. Geschichten, und die habe ich tatsächlich immer gelesen als eine Geschichte und nicht unbedingt eine Handlungsempfehlung.
Nö, natürlich nicht, aber ich meine, es ist halt auch krass, wie unterschiedlich das wahrgenommen wird, weil auf der einen Seite haben wir Netflix-Serien und Dokus und Ted Bundy und alles mögliche, riesengroßer True Crime Podcast, Hype, alles, was das Thema angeht, ist super interessant. Bücher sind Bestseller. Ich habe mich früher ja viel auch auf Bücher bezogen oder Stories aus Büchern mit übernommen, weil ich einfach so sehr drin war in dem Thema und dieses Buch oder diese Buchreihe so geliebt habe und daher meine Inspirationen mit einfließen lassen habe und so. Und gerade auch meine Schreibweise sehr viel von, oder ich habe viel in meinem Schreiben, habe ich sehr viel gelernt aus dem, wie liest man oder was macht einen Text gut, was macht ein Buch gut. Warum? Ja. Du liest es und du stellst es dir vor und hast direkt Bilder vor Augen irgendwie. Und das ist ja nur durch Worte, die du gelesen hast, hast du schon direkt ganze Filme vor Augen. Und ähnlich ist es bei Musik ja auch. Wenn du was sagst, was nachvollziehbar ist und nicht nur eine Worthülse ist, dann merkt man das schon, glaube ich. Aber warum ist es dann in Musik so verpönt? Das habe ich mich lange gefragt.
Exakt den gleichen Gedanken gehabt, dass wir einem middle-aged white dude Autor, der eine Horrorstory schreibt, wir uns nicht den nächsten Tag hin schon sagen, das finden wir ganz schön gefährlich.
Fitzek.
Wenn der wirklich jetzt hier Frauen umbringt. Ja. Ich glaube, vor allen Dingen Hip-Hop anders behandelt wird einfach.
Natürlich, aber weil Hip-Hop ja auch als Musikrichtung erstmal nach außen geht mit, hier ist alles real, hier ist alles echt und so weiter.
Ja,
natürlich hat sich das Bild von Hip-Hop gewandelt, aber trotzdem ist es noch so, dass die Leute ein Bild von Hip-Hop vor Augen haben, was Gangster-Rap, Auto, Kette, Frauen. Das ist immer noch schon hauptsächlich Bild vor Augen, so, weil alle Sachen, die jetzt irgendwie ein bisschen rausgehen, werden dann ganz oft, das ist ja gar kein Hip-Hop mehr, was ja der totale Käse ist, Mann, wir sind Rapper. Das ist euer Problem, Alter, es ist doch scheißegal, Mann, was für eine Unterlage das ist. Wenn ich Rapper bin, bin ich Rapper. Klar bin ich Rapper, ob ich jetzt auf Techno-Musik mache oder nicht, ob ich singe. Ich habe letztens einen House-Song gemacht, trotzdem bin ich ein Rapper, weil einfach meine Geschichte ist. Ja, weiß ich nicht. Ich habe immer das Gefühl, meine Zuhörer waren intelligent genug, um da trennen zu können irgendwie. Und ich war irgendwann so, dass ich gemerkt habe, ich kann da keine Trennung mehr machen, weil es mir schon viel abverlangt, mit mir selber ins Reine zu kommen. Und irgendwann war ich halt an dem Punkt, dass ich mich hingesetzt habe und gedacht habe, ja, warum ist das denn alles so? Oder was bringt dich dazu, das alles zu tun? Und irgendwie, weil dann stehst du da und denkst so, ich habe jetzt irgendwie die letzten 2 Jahre aus meinem Unglück irgendwie und aus dem nur irgendwie noch doller sein zu wollen als jeder andere, den es überhaupt noch gibt, hast du hier einfach schon alles gesagt. So, du kannst nicht mehr weitergehen. Also es gab eigentlich keinen Grund oder keinen Weg mehr, dass ich noch irgendwo in irgendeine Richtung noch mehr übertreiben hätte können. Und ich habe mich darin auch nicht wiedergefunden, weil ich auch keine Lust darauf habe. Wie gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Und es ist schon cool und es ist schon ähnlich wie bei Eminem oder so. Man hat es gehört und war so, boah, weißt du, was der gesagt hat?
Dieses.
Aber wenn du halt derjenige bist, der das immer sagt, dann bist du ja trotzdem immer noch derjenige. Keine Ahnung, ich habe schon viel darüber gerappt irgendwie, dass ich irgendwelche sexuellen Handlungen mit meinen Eltern habe oder so, weißt du? Und meine Eltern hören ja auch meine Musik nicht und das ist auch alles okay. Und aber irgendwie, mein Vater hat mir dann irgendwie mal erzählt, vor einem Jahr oder so, dass irgendwie der Postbote oder so gerade irgendwie so Rap-Musik laut gehört hat, irgendwas Deutsches. Und mein Vater dann zu mir meinte, ah, warum hörst du denn kein Raw Fiction oder so? Und dann war der so, oh, Raw Fiction, ja, die sind mega. Also der Postbote war scheinbar auch vollkommen drin und war mein Vater halt so, ah, ist mein Sohn und so, ne? War wahrscheinlich auch schon ein bisschen stolz. Und in meinem Kopf war direkt so,
oh fuck.
Hoffentlich hat er jetzt nicht gedacht, so ja, ne, so, weil es ist auch schwer, anderen Leuten zu erklären, aber wie gesagt, ich kann keine Rücksicht auf meine Eltern nehmen. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ja. Weil wenn ich Rücksicht auf mich nehme, wenn ich Rücksicht auf meine Eltern nehme, wenn ich Rücksicht auf alle anderen um mich herum nehme, dann, ich weiß nicht. Ja. So. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann irgendwie keine Rücksicht mehr aufnehmen, aber war auch an dem Punkt, dass ich irgendwie aufgehört habe, Musik über andere Dinge zu machen. Und an dem Punkt stehe ich jetzt, dass es mir sehr schwer fällt, mal wieder Songs zu machen, die nicht nur mit mir und meinem Innenleben zu tun haben oder mit dem zu tun haben, direkt, was die Auswirkung davon ist, so. Sondern jetzt versuche ich eher wieder reinzukommen, vielleicht mal was anderes zu schreiben.
Jetzt muss man aber sagen, ich sage das jetzt absichtlich ein bisschen ketzerisch, du warst publicly traurig, bevor traurig sein sexy war.
Ja.
Schon.
Ja, wahrscheinlich schon, aber weil es einfach selten mal was Positives in meinem Leben gibt, worüber ich, mir fehlen die Worte für positive Dinge.
Ja. Yeah.
Ich taste mich ran, wie gesagt, also für mich, das ist wirklich, ich saß bei dem Album, was ich jetzt gemacht habe, was jetzt rauskommt.
Das übrigens neue Probleme heißt.
Richtig, neue Probleme.
Und die Menschen das vielleicht sich auch anhören sollten.
Genau, tatsächlich. Und da saß ich häufig da und dachte so, kann ich das sagen? Ist das doof? Ist das kitschig? Weil ich plötzlich mal was sage, wie so, hey, es geht darum, dass ich jetzt unsicher bin oder es geht mir vielleicht auch ein bisschen besser oder ich wünsche mir, dass es besser wird. Und ich habe, wie gesagt, im negativen Kontext, ich habe schon alles gesagt. So, ja, wirklich alles. Aber ich habe noch nie in meinem Leben einen positiven Liebessong geschrieben, zum Beispiel.
Oh,
noch nie. Weil ich habe gar nicht die Worte, also, ne, sondern ich taste mich langsam eher ran und ich merke so, okay, das kann ich sagen. Und ich merke auch so, dass das gut, dass das sehr nachvollziehbar ist, weil es oft Sachen sind, die ich einfach denke, das sind ja meine Gedanken. Und wenn ich es dann sage, dann ist es ja auch lockerer geworden. Früher ging es darum, du wolltest zeigen, dass du rappen kannst und so. Und heutzutage ist es eher so, eigentlich ist es von Vorteil, wenn du deine Geschichte ganz gut erzählen kannst und sie nachvollziehbar ist und du denkst so, ja, stimmt. Das trifft mich auf eine andere Art und Weise, als wenn jemand nur über Geld rappt oder so.
Das stimmt. Ja, das ist so.
Ich kann halt mit Erfolg auch nichts anfangen. So, weil ich mich nicht erfolgreich fühle. Noch nie. Ich habe mich ja immer in meinem Leben scheiße gefühlt. Wie soll ich dann, keine Ahnung.
Das ist ein richtig guter Segue in die Funny-Rubrik.
Yeah!
Edgy These, Hot Takes. Mm. Und ich glaube, es macht Sinn, wenn wir ein bisschen overrated, underrated machen.
Mm. Edgy These.
Und als ich mir die Kategorie angeguckt habe und nochmal, tatsächlich mir auch bei der Recherche war nochmal aufgefallen, Crystal F und Raw Fiction sind maximal underrated. Ich muss das wirklich nochmal sagen, Mann. Dein Katalog ist wirklich, wirklich impressive. Mhm. Und ich komme zur ersten overrated, underrated oder genau richtig gerated Kategorie. Gitarren.
Ich würde sagen, es ist schon genau richtig geratet. Es ist einfach ein großartiges Instrument. Wir verdanken einer Gitarre sehr viel. Und ich meine, was ist sexier als ein Mensch mit einer Gitarre, der ein bisschen singt?
Okay.
Ich find Musiker allgemein ja Wahnsinn, weil ich eine große Bewunderung dafür habe, wenn Menschen etwas kreieren können, etwas erschaffen können. Ich war so, wow, wie hast du das? Ich bin dann schon auch manchmal so ein bisschen... Das denkst du, oh, ich würde das auch gern. Mhm. Dann denk ich, ja, aber die haben ja 10 Jahre, da haben die das gemacht, das ist schon okay. Dann denke ich immer wieder, habe ich auch keinen Bock drauf.
Ich schließe mich an. Gitarren appropriately rated. YouTube-Tutorials, overrated, underrated oder genau richtig
gerated? Under-fucking rated. Das ist ja wirklich, YouTube-Tutorials haben mein Leben verändert. Ich bin wirklich, ziehe sehr viel positive Energie aus meinem Leben, verdanke ich YouTube-Tutorials, weil ich einfach gelernt habe, wie geil das ist. Früher hatte ich keine Vorstellung davon, wie man irgendwas macht, irgendwie gerade Beats produzieren zum Beispiel, wenn ich irgendwie 2009 irgendwelche Drum-Bass-Sachen gehört habe, hatte ich keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie soll das gehen? Weil ich ja so, und heutzutage ist es so, wie geht das? Ich gebe es bei YouTube ein. Dementsprechend war auch mein Wunsch, Gitarre lernen zu wollen, auch daher, weil ich plötzlich aus so einem Selbstbewusstseinsmodus war, weil ich plötzlich gelernt habe, wie eine Tonleiter geht oder was eine Tonleiter ist und in welchem Key was ist und so. Und war plötzlich, ich kann ja alles lernen mit YouTube. Gib mir die Gitarre, ich werde jetzt der Gitarrenspieler. Ja, Aber ist tatsächlich so. YouTube ist schon krank. Ist schon krank. Du musst nur jemanden finden, den du sympathisch findest und dem nur zuhören kannst. Und plötzlich macht's Klick. Ich schließe
mich komplett an, was man alles für random Scheiß lernen kann. Es gibt auf jeden Fall irgendwo jemanden, der das schon ausgetüftelt hat und sich sogar netterweise die Zeit nimmt, das zu erklären. Ich würde auch sagen, YouTube-Tutorial ist underrated und vor allen Dingen underrated zu was man alles ein Tutorial finden kann.
Weil ich, das ist eine Sache, die ich in letzter Zeit vorhabe. Ich würde gerne eine Kreativ-Community gründen, so ein bisschen, weil ich habe jetzt mit Twitch angefangen und zeigt da ja eigentlich auch nur, ich mache ein bisschen Musik und habe meinen Spaß. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir krasse Songs machen oder so, sondern ich habe halt auch einen anderen Twitcher gefunden, so einen IDM-Produzenten aus Kanada, der heißt Bishu, der produziert Fake-Genres. Keine Ahnung, dann wird Redneck-Trance gemacht oder dann. Aber das ist sau witzig, der hat halt 3 Stunden oder 2 Stunden, macht dann einen Song, macht auch Vocals dazu und am Ende hast du halt einfach einen witzigen Song. So, bisschen egal, es gibt viel Lockerheit da rein. So, ist nicht immer so, wir müssen jetzt einen Hit machen, sondern ich habe letztens einen Song über Roboter gemacht auf Twitch, so, dass ich ein Roboter bin. So, ich fand es sau süß, hat auch Spaß gemacht, warum soll ich es denn nicht machen, weißt du? Ich würde tatsächlich gerne ein paar Sachen umsetzen, um Leuten, jungen Menschen oder Menschen, die Musiker werden wollen, sind vielleicht auch nochmal ein paar Tipps an die Hand zu geben, weil es gibt viele Sachen, hätte ich mir gewünscht, dass es mir mal wer sagt. Ähnlich wie wenn wir heute jetzt über Musik-Business-Sachen reden. Und das fängt ja an bei, es gibt die Künstlersozialkasse und geht hin zu mit, lest deinen Vertrag, so, weil nicht aus du kommst aus Verträgen nicht raus, wenn du was unterschreibst.
Auch by the way, Shoutout an die Künstlersozialkasse, ihr Schweine.
Ja, Mann.
Wir schulden euch richtig viel Geld.
Scheiße, Mann, ich will nicht drüber reden.
Alter.
Vor ein paar Monaten hatte ich so einen leichten Mental Breakdown, weil mein Steuerberater mich an was erinnert hat und ich war so, ach du Scheiße, das kann ich jetzt nicht packen und ich war richtig so, wie soll ich das denn jetzt noch? Wir können es auch erstmal noch mal ein bisschen abwarten. Ich war so, warten wir das erstmal noch mal ein bisschen ab.
Künstlersozialkasse. Und auch wie die nicht im Jetzt angekommen sind. Also denen zu erklären, wie das Internet funktioniert, absolute Katastrophe.
Ich verkaufe zu viel Merch.
That's what's up.
Aber genau, ich würde halt gerne halt, will jetzt demnächst, wenn das alles ein bisschen stabiler läuft und so, und würde ich gerne halt so auch irgendwie Ableton, ist halt das Programm, mit dem ich arbeite, und würde halt Ableton gerne Leuten einfach erklären.
Ja.
Ganz niedrigschwellig, hey, so funktioniert das, du kannst es dir für 90 Tage runterladen und umsonst vollkommen nutzen. Ich habe 60, 70 Tage jeden Tag irgendwie Beats gemacht, um am Ende des Tages zu denken so, ja, ich glaube, ich mache das jetzt. Weil wenn du was 50, 60, 70, 80 Tage am Stück machst, dann bist du doch so, ja klar. Mache ich das jetzt? So, und wenn du nach 10 Tagen merkst, macht es keinen Spaß, hat doch nichts gekostet.
Ja, fair.
Aber du kannst Musik machen, ausprobieren.
Ja, ist geil eigentlich, ja.
Nur ein Laptop. Du brauchst nur einen Laptop oder halt deinen Computer und kannst theoretisch, ich kenne über wirklich einen sehr großen DJ, über einen Kumpel von mir, kenne ich die Story, der wollte unbedingt Musik machen, der hatte kein Geld und seine Freundin hat ihm dann einen Laptop geschenkt und Weltstyle.
Ich erinnere mich an den Anfang, der Moment, in dem mir klar geworden ist, was das Internet für ein Gamechanger ist und was der Access zu Technology, cheaper Access zu Technology für ein Gamechanger ist. Und das war tatsächlich das erste The Streets Album. Und das war die PR-Story, mit denen die gegangen sind. Der Typ, Mike Skinner, hat das alles bei sich im Kinderzimmer mit einem Laptop und einem billigen Mikro aufgenommen und hat eine Platte produziert, die, boah, ich möchte jetzt einmal in die Top 10, Top 20 vielleicht Hip-Hop-Platten of all time packen, so.
Krass.
Und das war so ein, sicherlich, ne, haben die Story ganz schön aufgebauscht und klar, natürlich schön, ist eine schöne PR-Story, wie dieser einsame Typ da in seinem Kinderzimmer die Platte aufnimmt, aber trotzdem, what a moment eigentlich in Hip-Hop, dass ein Typ alleine so eine Platte machen kann.
Tyler, the Creator.
Same, stimmt.
Ganze Album selbst produziert, aufgenommen, gemischt, Platz 1. Er ist der einzige Künstler, der ein selbstproduziertes Album auf der 1 hat.
Ja, völlig wahnsinnig. Die Streets-Platte, da gab es noch Musikfernsehen für jüngere HörerInnen. Es gab mal Musikfernsehen, wo tatsächlich Musik lief.
Und das war ja auch wichtig.
Und das war wichtig?
Das war sau wichtig für uns.
It was a thing. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay, hier passiert was. Das war so ein Moment in Time. Alles, was danach kommt, ist anders als das, was vorher war.
Das gibt es ja immer mal wieder, aber auch, ich glaube, es ist ein bisschen schwerer geworden, das allgemein irgendwie in der allgemeinen Sichtweise das zu schaffen, weil Fernsehen ist da immer noch ein Thema. Mhm. Ich glaube, für viele Leute bist du erst richtig erfolgreich, wenn du im Fernsehen bist. So, weil
ehrlich?
Es gibt schon noch viele Leute, glaube ich.
Mhm. Ja, ich glaube, die Fernsehen
die allgemeine Meinung.
Weil, ja, wahrscheinlich, ne? So die Mainstream-Meinung.
Weil gefühlt kann jeder ein Star sein.
Ja.
Guck mal, wenn du irgendwie in der 8. Klasse bist, kann in deiner meiner Parallelklasse jemand sein, der 5 Millionen Follower hat auf TikTok.
Ja.
So, du siehst jemanden beim Bäcker und bist unfreundlich zu denen. Vielleicht ist das der größte Twitch-YouTuber, was weiß ich was. So,
der größte Bug-Influencer.
Ja, 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 du kriegst nichts mehr mit.
So. Ja, voll.
Und du wunderst dich auch, wenn Leute überhaupt irgendwas mitkriegen, weil du denkst, es gibt so eine Dezentralisierung von Informationen. Jeder hat seine eigene Bubble, wird nicht mehr rausgeholt aus diesem Algorithmus. Du entdeckst selten neue Musik, weil du irgendwie auch sehr viel in deiner Komfortzone bleibst, weil du denkst, ja, das ist ja das, was ich mag und so. Und
ich bin immer wieder überrascht. Meine Bubble ist so sehr nicht in dieser TV-Radio-Mainstream-Ecke, dass ich mich immer wieder wundere, wenn Leute, die ich für mittelmäßig oder nicht berühmt halte, im Fernsehen vorkommen und ich dann denke, oh, du bist diese Sorte von berühmt. Ah, okay.
Und das kommt, aber es gibt halt auch nochmal einen Unterschied. Also ich merke das schon, es gibt viele Rapper, Künstler, was weiß ich, die weniger gehört werden als ich, wenn wir das jetzt als Maßstab nehmen. Aber die haben halt einfach eine ganz andere öffentliche Wahrnehmung.
Voll.
Weil die natürlich auch einfach platziert werden und ne, da steckt ja auch schon was hinter. Und ich mache das ja auch alles nicht, deswegen darf ich mich manchmal auch nicht beschweren, weil ich beschwere mich trotzdem. Aber ja, so ist das halt. So, aber trotzdem, ich bin an dem Punkt, dass ich sage, das zahlt ja auch keine Miete. Was bringt mir das, wenn ich bei Tic-Tac-Toe war und dann am Ende irgendwie an der Kasse sitze und unglücklich mit meinem Leben werde?
Ja, Hot Take.
Das ist traurig so. Und ich meine, die Industrie ist ja nur darauf aus, dich auszuquetschen. Und das ist leider in meinen Augen eine Sache, dass eigentlich so Sachen wie diese Streets, Sachen passieren, platzen irgendwo rein und dann wird es meistens kommerzialisiert und wird dann, oder häufig wird es nochmal reproduziert. Selten, dass dann ein Künstler sich innerhalb seiner Karriere nochmal so komplett überholt und wo du denkst so, wow, das habe ich, oder jetzt hast du irgendwie dein Team gefunden, mit dem das läuft oder so. Sondern viel häufiger machen Leute einfach so gefühlt ihr ganzes Leben lang die gleichen 2, 3 Songs und ja, weiß ich nicht, verlieren vielleicht auch den Spaß an Musik, aber.
Ich habe noch 2. Deutschrap, overrated, underrated oder genau richtig gerated?
Oh, ich würde schon sagen, zurzeit ist, es passiert ja viel, was soll ich sagen? Also Deutschrap ist, glaube ich, die vorherrschende Musikrichtung in Deutschland gerade.
Wie ist das eigentlich passiert?
Das ist schon abgefahren, oder?
Es ist so wahnsinnig für mich. Wir sind ungefähr im gleichen Alter. Es ist so wahnsinnig für mich, wenn ich über meine Teenie-Jahre nachdenke und dass man sich quasi das Hip-Hop-Fan sein, dafür haben sich Leute geboxt auf der Straße. So, ne? Dass die Welt aus der ich komme. Good old days, back in the day, Chemnitz. Man hat sich geboxt, die Hip-Hopper gegen die Nazis. Und das dominiert jetzt die Charts. Das ist wild.
Das ist Popmusik geworden. Im Endeffekt muss man ja auch sagen, dass die Ästhetik von was ist Rap und was ist nicht mehr Rap, und eigentlich ist es einfach nur vielseitiger geworden, beziehungsweise der Mainstream-Sound, der populäre Sound ist halt, Deutschrap ist nicht mehr so weit von Schlager entfernt, was Text und Melodien und Eingängigkeit entfernt, aber populäre Musik war halt auch schon immer eingängig und es gibt auch populäre Musik, der irgendwie kommt und wie du sagst, alles verändert. So Lil Nas X war für mich jetzt das letzte Ding, was für mich alles verändert hat, so, weil ich war so geil, Wahnsinn, so, also von vorne bis hinten, nach Old Time Road war ich erstmal so, mal gucken, wie es wird, dann kam Panini und ich war so, okay, ich glaube, jetzt machen sie ihn albern, so, ich glaube, jetzt wird er zum Joke, so zur Viral-Sache, und dann ging es ja nur noch los und ich war so, die Songs sind ja Wahnsinn, die Videos sind ja Wahnsinn, das, was er sagt, ist Wahnsinn, wofür er steht, ist.
Oh, ich habe Mixed Feelings bei Lil Nas X. Ja, das jetzt kommt mein Hot Take. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo über Overrated, Underrated Lil Nas X reden. Oh, ich finde, für das, was ich mache, so für Werbung und Marketing und das Internet, that's amazing.
Man merkt, er ist einfach Internet native.
Wild. Ja. Absolut verrückt.
Vollkommen.
Und da waren tatsächlich, ich glaube, es war die 2. Platte, das Marketing völlig wahnsinnig. Da waren so geile Sachen dabei. Und dann finde ich ihn aber tatsächlich so gerade so Live-Performances und vielleicht auch die Musik so als Ganzes ist mir fast ein bisschen overproduced. Ist mir fast ein bisschen zu viel Plastik. Ich liebe Plastik, wenn es um Marketing geht.
Das kann ich verstehen.
Aber so im Inhalt an sich bin ich so ein bisschen, who's this guy? Gib mir ein bisschen mehr Persönlichkeit.
Ja, das verstehe ich. So ging es mir am Anfang auch erst so ein bisschen, weil natürlich aber auch das ganze Produkt so super dolle ist, weil es ist ja wirklich ausgelegt wie, okay, komm, wir schlagen jetzt richtig in die Kerbe. Ja. So, ne? Ja. Und Das braucht es aber ganz am Anfang. Am Anfang muss es sehr, sehr plakativ sein gefühlt, damit Leute es verstehen und dann entwickelt sich das ja. So ist es ja irgendwie. Und ich habe das Gefühl, es ist jetzt einfach, ich glaube, es verbindet Ästhetiken und ist irgendwie gerade ein neuer Genre-Mix, der voll ankommt, weil heutzutage, wie gesagt, ja auch jeder irgendwie seine eigene Musikrichtung und seine eigene komische Mischung an Musikrichtungen hört und nicht mehr nur eine Musikrichtung, eine Band, einen Künstler, sondern für jede Stimmung hat er gefühlt eine Playlist und in dieser Playlist finden tausend Sachen statt. Und dementsprechend finde ich es eigentlich witzig, dass Musiker selten einfach mal ausprobieren und sagen so, ich mache jetzt einfach was anderes, wie selbstverständlich, weil ich habe Bock, das zu machen und nicht so, ich mache jetzt eine Platte, die ist so und so, das ist jetzt das Thema und ich versuche dann genau diese Ästhetik nachzuempfinden. Ist ja irgendwo langweilig. Also ich finde es eher spannend, wenn Leute so Sachen auf ihre eigene Art und Weise versuchen. So aus dem, der Mix wird halt ja irgendwie spannend. Wenn man etwas das erste Mal gehört hat, ist es immer so, wow, was ist da denn passiert? Das muss ich mir nochmal anhören. Und das hat man ja selten. Aber ja, ich finde ihn einfach, ich verstehe schon, dass es dir zu Plastik ist, aber ich stehe auch auf Plastik. Ja, ich bin ganz ehrlich, Mann. Ich stehe schon einfach auf Popmusik auch. So. Yeah. Gerade auch jetzt irgendwie so dadurch, dass alles elektronischer geworden ist. Und ach, ich liebe das schon einfach.
Ich höre, was du sagst. Ich bin gar kein Popmusik-Hater. Eine gute Popplatte, damit kann man mich auch kriegen. Mhm. Und dennoch bei ihm.
Ja, aber der ist sehr in die Fresse. Ich verstehe das auch. Manchmal ist es mir natürlich auch zu doll. Ich kann ja auch nicht mit allem relaten, was er sagt. Aber das ist ähnlich bei einem Tyler auch. Also der war
Den finde ich aber. Der ist so absichtlich konfrontativ, aber in a artsy way, also nicht konfrontativ, wie wir Hip-Hop von früher kennen, also diese ganze, ne?
Wobei er das früher auch war.
Hat. Ja, total, der hat tolle Sachen gesagt, aber der war für mich gefühlt nie diese Eminem D12 Type of konfrontativ. Das hatte für mich immer so einen.
Echt?
In a way. Der hatte für mich immer so einen Kunststudent. Und ich weiß, dass es nicht ist, aber der hatte für mich immer so einen artsy, haha, ich bin klüger als ihr.
Aber genau das ist ja die Energie, die ich auch habe. Mhm. Genau das ist es nämlich, weil du hast ihn halt gesehen. Du hast gesehen, das sind irgendwelche Skaterboys und er mit Supreme und steht er da. Und du hast halt schon gemerkt, oder er ist ja selber auch immer damit so umgegangen. Rappt irgendwie einen Song die ganze Zeit über Weed kiffen und so. Und dann sagt Jasper so, you don't even. Smoke. So,
yeah, voll.
So. Was ist los mit dir? So. Und das war ja irgendwie, ja, diese Skater-Ästhetik hat das natürlich nicht so bedrohlich gemacht wie jetzt irgendwie Fight Music von D12 oder so, wo du dachtest schon, oh, Alter, wenn du die Lyrics nicht verstehst, sieht das schon bedrohlich aus wie so ein Mad Max-Film. Und das ist es halt, so, wenn du nach außen gehst und irgendwie, wir sind jetzt die wilden Skater-Boys und so, dann nimmst du den Leuten was anders ab, als wenn du wirklich das, wenn du so drüber nachdenkst, sticht der wohl wirklich Menschen ab? Da gibt's ja auch.
Fair. Ja.
Ich meine, YNW Melly oder so, das sind ja auch, gibt ja die krassesten Sachen. So.
Ja, nee, Tyler, tatsächlich, den habe ich immer eher als
Tyler war ein
Kunstprojekt wahrgenommen.
Und der hat meinen Kopf auch aufgemacht, einfach nur aus der Selbstverständnis heraus, wie er mit Sachen umgegangen ist. Er hat halt irgendwie so Katzen-T-Shirts oder irgendwas getragen und war so, ja natürlich, das ist halt das, was ich liebe und so, und du hast ein Problem, mit mir doch egal.
Ich habe den immer auch so ein bisschen als Troll gelesen. Es hatte irgendwie immer einen
aber
Humor.
Immer frech, aber er ist musikalisch einfach auch schon krass. Also er hat mich manchmal stellenweise ein bisschen verloren, so, weil ich einfach, das war jetzt nicht mein Ding so. Aber Riesenrespekt, Rieseneinfluss, einfach Wahnsinn. Ich habe gestern noch ein von Nardwuar gesehen, irgendwie, die haben jetzt gerade ein neues Interview und wie er 40 Minuten in irgendeinem Hip-Hop-Store durch Magazine blättert und einfach nur so, Mann, dieses Cover oder er dann so, hast du von, ich weiß nicht, ob Source war oder XXL oder so, hast du das aus 2002, das und das Cover, das ist lila und so. Ich habe das auf dem Schulausflug, wollte ich das kaufen, da ist irgendwie eine Review oder ein Interview mit Nerd drin oder irgendwas. Also ich wollte das kaufen, ich hatte nur $4, es hat $6 gekostet, der Typ wollte mich nicht durchgucken lassen, ich habe nur das Cover gesehen, seit ich Kind war so und dann hat er dieses Cover in der
That's
Hand.
That's crazy.
Und du merkst einfach auch, was für eine, er sieht das Cover, okay, it's hard, ah, okay, die Farben oder das Thrasher-Cover, boah, krass. Und du merkst einfach, was für ein Verständnis für die Kunst dahinter steht. Und das hat ihn ausgemacht, dass er immer schon ein Kunstprojekt war und immer mehr dazu gehört hat, als jetzt nur einfach nur rappen.
Ja.
Und wie gesagt, das Selbstverständnis ist halt so, hat mir viel gegeben. Weil ich war so, ja klar, wenn du es wie selbstverständlich machst, dann was soll denn jemand sagen? Und wie soll jemand argumentieren gegen, du hast Spaß?
Das ist aber interessant, da bin ich gar nicht so tief drin. Mein Eindruck ist, so wie er spricht, und ich habe viele dieser Beef-Situationen wirklich nicht verfolgt, Hip-Hop-Amerika hat den lange nicht gemocht, ne?
Nee.
Die fanden den, viele der ernsten Rapper fanden den richtig kacke.
Natürlich, ich meine, so, aber er war dann ja auch jemand, der dann, ich weiß ja auch nicht genau, so, er hat ja irgendwann dann, ich weiß nicht, so Cleaning Out My Closet mäßig hat er gesagt, ich weiß nicht, ob er gay oder hetero ist, juckt mich ja auch
das
null.
Das war auch schon immer bemerkenswert.
Aber das ist eine Sache, die zum Beispiel einem Freund der oder ein ehemaliger Freund von mir, mit dem habe ich auch viel darüber geredet, und als Tyler damals sein Coming Out hatte, öffentlich, oder als Baby, das der Talk war, war er zum Beispiel so, wow, ich habe jetzt das erste Mal als schwuler Mann irgendwie eine junge Bezugsperson, wo ich sage so, das finde ich cool. So, wenn es wirklich so ist, dass er gay ist, wäre ich super glücklich, einfach nur, weil ich jemanden habe, der in der Öffentlichkeit steht, wo, es ist doch eigentlich auch kein Thema. Also so, Tyler hat halt, wie gesagt, auch schon immer angeeckt. Es ging ja auch genau um diesen Gegenentwurf dazu, aber trotzdem ist er ja auch jemand, der Liebe für so Chief Keef Rap hat oder so. Der ist einfach ein Musiker und das ist krass. Das ist wirklich krass, wenn du, kann ich nur empfehlen, Interviews von Tyler, the Creator, wo es um Musik geht, immer ein Gewinn.
Okay, bevor wir Schluss machen, finale Frage, overrated, underrated oder appropriately rated? Ich habe einen Guess, was deine Antwort ist. Katzen.
Ich glaube, die sind schon ganz gut geratet, oder? Also ich glaube, man entweder mag man Katzen oder man mag Hunde oder man mag gar keine Tiere oder also ich finde Katzen schon super. Also für mich, ich kann nicht ohne Katzen leben. Ja. Und jetzt auch die Phase, wo ich keine Katze hatte, habe ich gemerkt, Freiheit schön und gut, aber ohne Katze, ich weiß nicht. Ist wirklich schwierig für mich gewesen. Und weil ich hatte dann ja jetzt eine Zeit lang einfach keine und war so, ist schon schön, dass du einfach auch wegfahren kannst, ohne dir gar irgendwelche Gedanken zu machen. Nee, ich brauche Katzen. Ich will keine Kinder kriegen, aber ich habe Katzen.
Ich würde sagen underrated. Ich glaube, dass Menschen Hunde lieber mögen. Jetzt, wo ich auch einen Hund habe und aber ja eigentlich immer Katzenperson war. Katzen kriegen nicht genug Credit. Hunde sind super. Ich mag, dass das... Der Hund, den ich habe, kriegst ein bisschen mehr Interaktion aus.
Natürlich,
so einem Hund.
Natürlich.
Aber trotzdem, ich glaube, die Hundebubble ruiniert das ein bisschen. Katzen sind underrated.
Aber das Ding ist auch, dass Hundebesitzer gehen raus zum Spazieren, sind draußen, netzwerken, sie sehen sich untereinander. Katzenbesitzer sind zu Hause. Die reden doch auch nicht miteinander, also nehmen ihre Katze. So. Und dementsprechend ist es viel häufiger so, dass man denkt immer so, okay, mehr Leute sind irgendwie Hundebesitzer, aber ich glaube, bei Vis-a-vis im Radio haben wir mal gewettet, ob es mehr Hunde oder Katzen gibt. Und es gibt mehr Katzen in Deutschland als Hunde.
Crazy. Ja, okay.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Ja, dann vielleicht doch appropriately rated. Okay, kommen wir zu den Musings zum Schluss. Gibt's ein Rabbit Hole, einen Account, irgendeinen Ort im Internet? Oder sagen wir das muss man gesehen haben? Du hattest gerade schon Interviews mit Tyler, the Creator. Gibt's noch irgendwas? Oder sagen wir zieh dir das rein, dann fühlst du dich besser? Oder hast du es gelernt oder so?
Ich weiß leider nicht, wie es heißt. Es gibt das war, als es mir ganz schlecht ging und ich keine Katze hatte, habe ich mir so einen Kanal angeguckt, die hat 5 Katzen, die baut so Parcours für ihre Katzen und so richtig süß.
Okay.
Also so ultra süß und die Katzen sind halt auch so furchtbar niedlich.
Alright.
So japanischer Kont, ich weiß leider, Kittisaurus heißt der genau. Hm. Kittisaurus, sau cool. Was ich voll empfehlen kann, sind Musikdokus. Einfach. Da ist auf Amazon Prime ist Classic Alben, heißt die Reihe. Da gibt es aus wirklich alle möglichen Musikrichtungen, gibt es so Background-Stories, Interviews zu bestimmten wichtigen Alben. Und das war für mich sehr inspirierend, weil es mir sehr viel Glauben an Musik wiedergegeben hat. Einfach, weil ich mich mit wertigen Dingen beschäftigt habe, statt immer nur mit Quatsch.
Wo finden die Menschen dich im Internet, plus wann genau kommt die Platte? Oder ist es so eine painful question? Wann genau kommt die Platte? Nee, ne? Steht schon fest.
Das ist 2.9. Das Album ist ja auch schon monatelang fertig.
Mhm. Gut.
Wirklich monatelang fertig. Und früher war es ja immer andersrum arbeiten und jetzt hatte ich den unfassbaren Pain, dass das Album fertig war und ich war so, Gott, wie soll das denn alles aussehen? Ich habe gar keine Ahnung, ich wollte nur Musik machen.
Ah,
jetzt muss ich auch noch ein Cover machen, jetzt muss ich auch noch Videos drehen und so. Mich findet man eigentlich überall, Crystal F44, Twitch, Instagram, TikTok, ich heiße überall gleich, entweder Crystal F oder Crystal F irgendwie Strich unten official oder so. Ja, also ganz, ich versuche es schon so relativ corporate zu halten, aber ja, guckt vorbei, mich findet man überall, wie gesagt, hört gerne auf Spotify rein, ist tatsächlich sehr spannend und gerade vielleicht, wenn man auch mal meine Musik irgendwann gehört hat, lohnt es sich auch mal nochmal reinzuhören, weil da echt viele spannende Sachen passiert sind und ich ein besserer Musiker geworden bin.
Ich kann das so nur unterstreichen. Hauke, danke, dass du hier warst. Das war letzte Woche XXL mit Crystal F. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, auch.
Und vor allen Dingen der Nerdy-Teil immer über Musik. Ich habe mich erinnert, dass wir da immer gut quatschen konnten.
Mhm.
Letzte Woche im Internet findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf Instagram und TikTok als letzte Woche im Internet. Anregungen, Fragen, Feedback, Liebesbekundungen für Hauke an letzte Woche im Internet at granny.de. Und ihr wisst, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet.
Richtig. Bitte, bitte. Tschüss.
Stark. Miggi.